Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des fantastischsten Podcasts aller Zeiten, der gerade von der UN empfohlen wurde als wichtigster Podcast der Welt. Das ist in so einem Konsortium der UN beschlossen worden und so auch kommuniziert worden. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das ist hier dieser Podcast, den ihr gerade hört. Deswegen seid ihr genau richtig. Dieser Podcast, in dem es darum geht, alte Dinge nochmal zu gucken, wäre ein extrem langweiliges Unterfangen, wenn ich den alleine machen würde, wenn ich hier alleine im leeren Raum in so eine Dose quatschen würde und einfach irgendwie meine Eindrücke schildern täte. Das wäre viel zu langweilig für euch, für mich, für uns alle. Und deswegen mache ich das nicht alleine, sondern mit der charmantesten, tollsten, mit einer, sie ist Wissenschaftlerin, das wissen die wenigsten, sie ist eine Frau des Geistes und des Körpers, sie ist eine Frau, die sich nicht scheut, auch steile Thesen öffentlich zu vertreten und das auch vehement bis zum Schluss auszufechten, bis zum Bundesgerichtshof, wo sie jüngst eine Klage gewonnen hat gegen Carglass, die mit ihrem Jingle zu aufdringlich wurden. Ihr seht, also es ist eine Frau, das kann man sich nicht vorstellen, diese Frau ist ein fantastischer Wirbelsturm an Großartigkeit, deswegen herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
So, und heute haben wir was ganz Besonderes, denn heute sitzen wir hier mit Freunden zusammen.
Nicht so wie sonst mit Leuten, die wir hassen.
Nicht so wie sonst mit Leuten. Manchmal laden wir uns ja Leute ein, die wir nicht kennen, die wir aber cool finden. Heute haben wir uns Leute eingeladen, die wir kennen und cool finden, mit denen ich ja vor allem auch viel zusammenarbeite, aber Maria ja auch. Nur Maria da immer eher im Hintergrund. Oh mein Gott, jetzt wird es echt totaler Quatsch. Also heute gibt es ein großes Special, das wir uns schon in der letzten Staffel gewünscht haben. Wir haben ja in der letzten Staffel eine Folge mit Donny einzeln gemacht und eine mit Herm und haben uns dann vor allem bei Herm sehr geschämt, dass er so einen furchtbaren Film zugeteilt bekommen hat. Das war das große Ford Fairlane-Debakel von 2019. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das wieder gut und machen endlich mal so eine richtige Familienfolge. Deswegen heute Gästeliste Geisterbahn in Augsburg zugeschaltet ist uns Herm. Hallo Herm.
Hi, nice to be here. Hallo, ja. Schön hier zu sein.
Und hier bei uns im Studio ist Donny O'Sullivan. Hallo Donny.
Tagchen.
So,
Leute. Danke für die Einladung, wa?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und wir vier haben einen Film geguckt, der eine lebende Legende ist. Ihr alle wisst, welcher es ist und jetzt wird es nochmal gesagt, damit wir auch sofort in diese Folge starten können, nämlich Spice World oder wie er auf Deutsch heißt, Spice World, der Film.
Da bringst du ja direkt das erste, für mich wichtigste Stichwort hier mitten in den Raum und meine Frage ist folgende, habt ihr das dann auch wie ich in dieser unfassbar beschissenen deutschen Synchro anschauen müssen?
Absolut.
Ja. So, ja. Also da fängt es ja schon mal an. Also ich will jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen, keine Sorgen, wir machen das, wir arbeiten das chronologisch ab. Ich habe auch Notizen gemacht, denn ich habe, und das kann man nicht anders formulieren, Fragen. Ich habe viele Fragen.
Sehr gut.
Und meine Notizen bestehen auch wirklich nur aus Fragen. Ich habe also nicht gesagt, die Stelle und die Stelle. Nein, ist immer ein Fragezeichen nach am Ende des Satzes. Aber dazu kommen wir gleich. Aber ich muss echt sagen, diese Synchro ist ja unfassbar schlecht. Lieblingsstelle. Meatloaf, der ja irgendwie random einfach der Busfahrer ist, so, was ich irgendwie auch irgendwie mega gut finde. Dann ist ja ein offensichtliches Wortspiel auf sein I would do anything for love, so, und dann, was ja eigentlich ganz süß von den Autoren ist, so, und dann halt so schlecht übersetzt auf Deutsch, so, was soll er, ich würde alles dafür tun, oder so.
Aber nicht das.
Genau. Das hätte man doch wenigstens dann in seiner deutschen Synchrostimme, selbst mit deutschem Akzent sagen können.
Naja, das stimmt.
Und jetzt bin ich ja doch mit der Tür ins Haus gefallen, aber ich habe die Emotionen kochen hoch, es gibt viel zu bereden,
ja. Für mich ist erstmal wichtig, wer hat den vor heute schon mal gesehen?
Ich aber es ist sehr lange her. Also ich habe ihn damals gesehen, als er rauskam.
Im Kino?
Nicht im Kino, aber direkt als er auf Video kam, aus der Videothek ausgeliehen.
Ich musste ihn zweimal im Kino gucken.
Aber Herm, da wird nicht nachgefragt. Also warte mal, Herm, wieso hast du die denn ausgeliehen? Für dich?
Warst du Fan? Nee. Ist jemand Fan?
Also man muss ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir kurz mal unsere Alter sagen, während der Film rauskam. Ich war, als der Film rauskam, 11 und als er dann am Video wahrscheinlich 12. Also ich war da natürlich noch Kid und fand ihn super cool.
Diese Ausrede habe ich leider nicht. Wie viel älter bin ich als du, Herm?
Ich weiß.
Ich bin 38.
Wann bist du? Was?
81.
dann bist du 5 Jahre älter als ich. Also,
ja,
du bist heißt, 81?
Ich bin 81, Leute. So, jetzt ist es raus. Ich habe ihn im Kino als Jugendliche gesehen, weil ich einen guten Freund hatte, der so krasser Spice Girls-Fan war. Und wir mussten alle mal mit ihm und ich musste 2-mal, weil eine Freundin dann abgesagt hatte. Und deswegen musste ich 2-mal mit ihm rein.
Ja. Und, aber sag ehrlich, also war es für dich scheiße oder fandst du
das
irgendwie lustig?
Ich fand die damals lustig.
Ja.
Und ich fand auch die Musik lustig. Ich habe keine Sekunde verstanden, warum das jemand einen Film nennt.
Ja.
Weil es ist ja kein Film, sondern es ist ja einfach ein etwas längeres Musikvideo mit so ein paar Skits dazwischen.
Das ist Fanporn, würde ich jetzt einfach sagen.
Also aber sowas gab es ja öfter. Es gab es ja auch mit New Kids on the Block und so. Hm. Ne? Oder es gab es ja auch schon mit den Beatles.
Was gibt es denn für einen New Kids on the Block Film? Es gibt einen New Kids on the Block Film?
Ja.
Dafür wusste ich aber auch mal, wie heißt der?
Aber der ist auch nur so, die werden so 2 Wochen auf Tour begleiten, dann passieren lustige Sachen zwischen.
Aber der will aber nicht im Kino.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeregt, dass die so ein
also ich kann es nur bestätigen, selten sehe ich deine Augen so aufgerissen wie gerade.
So ein Tourfilm ist das dann einfach
ja,
so.
Ja, ich glaube ja, eher okay. Sowas. Ja.
Naturfilm?
Naja, aber,
Tourfilm.
Donny in der freien Wildbahn.
Nun sehen wir das Mitglied des tanzenden Orchesters.
Das ist der einzige Name, den du kennst, weil es der gleiche ist wie deiner, ne?
Ja, ist tatsächlich wahr, ja. Donnie Wahlberg, ja, der Bruder von Mark.
Der Bruder von Mark, das ist ja so ein bisschen, also ich meine, Spice World ist ja, steht da so ein bisschen in der Tradition, wie du schon sagtest, eben der Beatles-Filme, also diese Popstar-Filme, die wirklich auf Kino gebügelt sind, um sozusagen dieses Popstar-Erlebnis auch ins Kino zu bringen und gleichzeitig natürlich auch versuchen, sich nicht allzu ernst zu nehmen, weil es ja alles keine Schauspieler sind und das irgendwie keinen Sinn machen würde, da jetzt zu versuchen, eine große Handlung zu erzählen oder so. Mhm. Deswegen versucht wird, da irgendwie möglichst selbstironisch mit umzugehen.
In wen wart ihr denn verliebt? Jetzt in Gary, ja. Das wissen wir alle.
Meine Güte, Gary, das ist aber auch, die ist aber auch toll.
Die ist aber auch die einzige, die, finde ich, relativ okay spielt.
Ich habe mich heute auch wieder in die Film verliebt, als ich den Film gesehen habe. Was ich an Gary so gut finde, ist, die ist so die perfekte Mischung aus Proll und Lady. Die ist so, die läuft wie ein Bauarbeiter, ja, aber ist Proll trotzdem halt irgendwie scharf.
Lady ist für mich übrigens jemand, die so einen Landsitz hat.
Ja.
Lord und Lady.
Wie war es bei dir, Herr?
Ich hab auch überlegt, ich weiß nicht mehr, wen ich damals am coolsten fand, aber ich fand diesmal, glaube ich, Mel C am coolsten. Aber ich habe auch gemerkt, als ich den Film geschaut habe, also generell auch mit den Spice Girls, dadurch, dass sie damals ihre 3-4 Jahre hatten, da war ich ja wirklich noch Kid. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Film, den hätte man auch damals als Teenager gut gucken können, in Zeiten, wo es noch Internet noch nicht gab und man sich eher die Unterwäsche-Seiten des Otto-Katalogs angeschaut hat, wäre das, glaube ich, auch ein guter Film
okay,
gewesen, den man sich
einfach
ab und zu anschauen kann.
Genau, Mann, die Unterwäsche.
Mann, ja.
Genau. Mercy ist aber die Sporty oder ist es die Scary?
Nee,
ist
Sporty Spice.
Ja, die fand ich auch am besten
dass
bei dem
sie
Film.
Dass sie übrigens
heute
auch Scary Spice hieß, finde ich auch.
Ja,
darüber
ey,
müssen
das,
wir auch noch mal
da müssen
sprechen,
wir auch noch reden. Da habe ich eine ganze Liste von diesen eigentlich offensichtlich rassistischen Sachen, die da passiert sind, einfach was geht.
Ja.
Und dann ist sie auch die Mother Africa und so.
Genau,
wo die
ja, ja.
Was
ja,
soll das denn? Ja. Aber um es auch noch zu beantworten, ich war nie in eine der Spice Girls verliebt oder verknallt.
Okay, doch nicht.
Da hatte ich andere Baustellen, sozusagen andere Stars, die ich gut fand. Ich war ja ganz doll in Scarlett Johansson verknallt.
Ah ja.
Und vor allem in Chloe Sevigny. Wegen dem Film Kids, da habe ich mich in sie verknallt. Also verknallt, war mein Herz war schon vergeben.
Verstehe.
Zu dem in dem Alter. Aber ich fand immer am coolsten tatsächlich, Sporty Spice einfach so. Fand ich irgendwie, weil die Fußballfan und so, keine Ahnung, mit der konnte ich noch so halb was anfangen. Aber Spice Girls ist wirklich an meiner Welt vorbeigegangen, denn ich habe eine große Schwester und sie war nicht Spice Girls Fan. Also ich habe das dann also nicht mitbekommen. Ich,
ja.
Also auch keine Freundinnen im Haus von meiner Schwester, die das dann hören und gut finden und so.
Ich hatte sogar ein T-Shirt.
Habe ich mal erzählt.
Dieses typische, wo Spice steht, aber in diesen Farben.
Mhm, genau. Ja. Mein Vater hat damals in der Plattenfirma gearbeitet, wo die Spice Girls waren.
Ja.
Deswegen haben wir wahnsinnig viel Merchandise. Ich hatte auch ein Spice Girls, Spice Girls Handtuch und halt alle CDs und also den ganzen Promokram hatten wir halt zu Hause. Und ich fand ein paar Lieder von denen ganz witzig. Ich war aber nie richtig Fan. Ich fand halt dieses Girl Power natürlich irgendwie cool damals. So, als junge Jugendliche.
Habe ich mal erzählt, wie Gary mir meine Kusshand zugeworfen hat?
Aber du hast es mit dem einen Satz original erzählt jetzt, ne?
Was?
Du hast es ja mit dem einen Satz jetzt erzählt.
Ja, ja.
Ja.
Das war auf so einer Verleihung. da fand die, dass ich, da sind die an mir vorbeigelaufen. Da war gerade das erste, muss das erste Album raus gewesen sein.
Wie viele Alben haben die denn gemacht?
Drei.
Ah, okay.
Also zwei richtige und dann ist Geri ausgestiegen.
Drei.
Ja,
dann, ich ist hab's auch nicht
dann ist Geri ausgestiegen, dann haben sie noch eins ohne sie gemacht.
Okay. Waren auf den zweiten
aber,
auch so.
Aber war sie
so?
Da nicht noch dabei? Und
nee, beim dritten war sie nicht mehr dabei. Ah. Da ist ja Holler und so drauf, da waren ja auch die Hits gar nicht mehr so richtig. Da war das ja irgendwie so.
Da waren die so ein bisschen All Saints.
I want to make you holler.
Ja, genau. Aber ist Geri dann nicht irgendwie auch so weird auf so einem Boot rumgefahren, hat irgendwie so eine Single gemacht, wo sie so. Ich weiß noch im Kopf, da fährt die auf so einem Boot irgendwie rum und hat so einen lasziven Lady-Look irgendwie und hat so, als ja, ihre, Pro, ihre Single-Karriere.
Geri hat dann länger nichts gemacht und bei der Solo, ihre Solo-Karriere hat sie ja dann angefangen, glaube ich, mit einem Cover von It's Raining Man, wenn mich nicht alles täuscht.
Stimmt.
Wo sie so ein Aerobic-Video gemacht
hat. Sie hält aktuell immer noch den Rekord für die Frau, die in dem britischen Staat die meisten Nummer 1-Hits hatte.
Krass. Geri Halliwell?
Ja.
Krass, ich dachte immer, Mel C hätte die beste Karriere gehabt.
Ich glaube, in den USA hatte sie das auch.
Ja.
Krass.
Aber Geri in UK übrigens.
Ja.
Ich würde gerne jetzt mal wissen, ganz kurz, bevor es weitergeht, weil sonst flippe ich aus.
Ja.
Warum sagt die eine Hälfte Geri und die andere Geri?
Ich sage einfach Geri. Ich
warum
einfach,
sagst du Geri?
Weil das so geschrieben wird. Ich finde es einfach lustig, das so auszusprechen.
Ich sag eigentlich tatsächlich, ganz lustig, dass du fragst. Ich habe es jetzt hier auch einfach so typisch so Chamäleon, man passt sich an irgendwie mäßig. Eigentlich sage ich Jerry halt so.
Aber
weil man das,
ich glaube, sie heißt Geri.
Interessanterweise
Jerry Halliwell heißt
im
es doch.
Im Film sagen sie auch Geri und Jerry. Also
ach ja?
Auch im Film unterschiedlich.
Aber keiner sagt Geri.
Keiner sagt Geri, das sage nur ich, weil wir beide haben da so ein spezielles Ding.
Ach so,
Ding.
Ihr habt da so ein, wie nennt sie dich? Niles? Oder?
Nils nennt sie.
Nils.
Nee, sie nennt ihn nicht du, ich meine den Typ daneben.
Ich war der Einzige, der da stand. Das möchte ich an dieser Stelle festhalten. Ich war der Einzige, der da stand.
Liebst du sie seitdem oder schon davor?
Schon davor. Und dann habe ich mich so gefreut, dass sie so gesagt, oh, vielleicht treffe ich die nachher noch auf der Party und da geht was, aber die waren dann weg.
Und hast du da so eine Sache, wo du 100 Yards von ihr entfernt sein musst? Oder?
Ja, aber da in Deutschland Yards nicht gemessen werden.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Es sind Yards.
Ja. Naja. Der Ort, wo es passiert ist, gilt.
Ich bin ja der Yard of Earl. Nee, egal.
Aber du hast ja gerade gesagt, deine größte Frage ist das. Meine größte Frage ist, und ich habe so ein bisschen gehofft, dass aus irgendeinem krassen Zufall du tatsächlich die gleiche Frage im Kopf hast wie ich.
Ich habe auch noch einige, vielleicht ist dabei.
Aber meine tatsächlich größte Frage ist, wer ist Trevor? Warum? Wer ist diese japanische Freundin?
Ja.
Wer ist das? Und, dann reden die von Trevor, ihrem Ex, der sie irgendwie geschwängert hat. Als wär's, jeder weiß, wer Trevor ist.
Und eine ganz schwierige Freundschaft, die mit der haben.
Was soll denn das?
Weil die kommt die überall besuchen, hochschwanger, und dann haben sie immer nur 20 Sekunden Zeit für sie.
Und dann,
die kommt zur Probe, zur Party, überall, wo die so sind, taucht die kurz auf. Kurz, hey, wie geht's dir aus? Also traurig und so, wir müssen jetzt los. Und sie nimmt sich dann eine Weintraube und guckt, wie ihr Leben
hat
so
sie wieder hingelegt.
Was ich da besonders traurig fand, war auch, dass sie ja in dem, wenn sie sich an ihre Vergangenheit erinnern, wo sie noch arm und auf der Straße gestanden, dass sie da ja auch schon dabei ist. Das heißt,
und
die
aber
waren
auch nur zugeguckt hat.
Ja,
ich dachte
genau.
Dann irgendwann, nämlich die Story ist, vielleicht war sie quasi mal ein Teil der Spice Girls, aber Trevor hat ihren Braten in den Ofen gelegt und deswegen ist sie nicht mehr dabei.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie in einem Film überlegt haben, ob sie es vielleicht wagen sollten, ein sechstes Spice Girl zu etablieren. Ich hatte kurz den Vibe, dass sie gedacht haben, lass mal probieren, wie die so ankommen.
Und dann natürlich so Asia.
Weil die auch, genau, weil die auch so quasi vom Typ her perfekt zu denen passen würde, weil sie alles ist, was die anderen nicht sind. Und
schwanger.
Nee, und Marketing, also jetzt war gar nicht als Witz gemeint, so marketingtechnisch.
Genau.
Also,
naja, genau.
Dass man ja auch die asiatische Zielgruppe erreicht.
Genau,
oder sowas,
dass man auch so eine Asiatin hat und dann ist die auch Mutter sozusagen. Junge Mutter und sowas alles. Also hat auch nochmal, ist dann Mother Spice.
Und meinst du das Gleiche? Oh, und meinst du das Gleiche, haben sie auch mit den Aliens ausprobiert?
Ey, was war denn da los?
Ich
wer
dachte,
hat denn da auch die Maske gemacht? Was soll denn das?
Ja, ich glaube, wir müssen mal von vorne anfangen. Ja. Bevor wir jetzt
Ich fand
schon das Intro sehr gut. Als das erste Spice Girl aufgetaucht ist, dachte ich, okay, wow.
Was war das so billig?
Also einfach.
Ach ja, dieses, wo die Silhouetten zu sehen sind und dann gucken die so in die Kamera.
Sie plötzlich
so.
Und so, das sieht einfach so scheiße.
So super penetrant auch, dieser Blick, wo du echt denkst so, wow, ey, stopp, keine Ahnung, guck mich so an.
So ein bisschen Bondi-mäßig gemacht, ne? So ein bisschen Bond-Vorspänne, so gechannelt. 60s, genau.
Ja.
Und dann war das ja eigentlich ein, sollte das ja eigentlich ein Auftritt von ihnen bei Top of the Pops sein. Oder war quasi dann ein Auftritt von ihnen bei Top of the Pops, wo sie alle so weiß angezogen waren. Da sah tatsächlich Mel C auch sehr, sehr gut aus, finde ich.
Ja, in die Hose sah sogar gut aus, muss ich sagen.
Outfit und auch so Haar und alles war irgendwie sehr, sehr, also war eigentlich die hübscheste von allen.
Und dann waren aber die Privatklamotten von ihnen viel aufgetakelter als die
Privatklamotten. Aber das Krasse ist, Geri hatte ein Kleid, und das habe ich mir nur noch aufgeschrieben, Geri hatte bei dem Auftritt ein Kleid an, auf dem stand Mein Power Supergirl Geri. Also ich hätte jetzt auch, Maria, du weißt, ich habe bald Geburtstag, und Mein Power Superboy Nils wäre vielleicht kein unangebrachtes Shirt.
Ja,
für
aber
mich.
Auch Donny und Herm wissen, dass du bald Geburtstag hast. Ich weiß nicht, warum so ein Quatsch bei mir hängt.
Ich würde dir
muss.
Eher mein Power, das mit Geri einfach schicken.
Oder das eigentlich noch besser. Mein Power Supergirl Geri.
Oder vielleicht können wir, vielleicht kannst du mal ein Wochenende mit dir irgendwo verbringen oder so.
Die ist ja jetzt mittlerweile so ein Hungerhaken.
Oh, stimmt, die ist richtig
dick. Die hat ja Bulimie, glaube ich.
Geri, oder wen?
Ach, du kannst Gedanken lesen, um diesen super Zuländer-Joke zu zitieren, wo die Frau den Jungs erzählt, ich hatte Bulimie. Und die, was, du konntest Gedanken lesen? Da ist die ja so abgemagert.
Ja.
Und deswegen, ich finde, das steht ihr nicht so gut. Ich mochte die damals dieses, da war die perfekt, finde ich.
Dropper.
Aber
sind deine alle Notizen zu Geri und ihren Klamotten? Oder? Nö. Einfach nur, dass wir jetzt wissen.
Nee, warte mal, Maria, das ist nur das Geri-Büchlein. Das ist das ganze, das ist das Geri-Büchlein. Ja, noch ein paar andere Bücher.
Zwei andere Notizen habe ich auch noch. Ja, also dann ist dieser Auftritt und dann ist der Auftritt vorbei und dann haben sie viel wildere Klamotten an und dann lernen wir nach diesem Auftritt verschiedene Dinge. Einmal, dass sie von einem Filmemacher begleitet werden, der eine Doku über sie drehen will, bei der er sehr nah an das, an die Objekte ran möchte und der versucht sozusagen hinter, einen Blick hinter die Kulissen des Spice
Girls. Man muss auch mal sagen, dafür, dass der Film keine Story hat, haben sie 1000 Story-Stränge und Leute vorgestellt. Plötzlich dieser Zeitungstyp.
Ja,
also,
der
und
Paparazzi-Dude
da fand ich,
und so,
aber bei diesem Zeitungstypen, der mit seinem Reporter da sich überlegt hat, was ist das Gemeinste, was sie sich vorstellen können. Ja. Und dann wird uns in so einem, wir werden die Weltherrschaft an uns reißen, Ton gesagt, wir könnten das Konzert verhindern. Und dann fängt es bei dem einen wirklich an zu regnen. Ich dachte, gucken wir hier Hotshots?
Aber regnet es, weil er so aus dem Mund spuckt?
Ja. Nee,
das ist das
Regnen. Nee, das Regnen ist, weil ja das Gewitter losgeht.
Ja, weil er so wütend ist.
Genau. Oh Mann, aber vorher sabbelt er ja so. Und das ist aber, dieses zum Beispiel finde ich genial. Weil diese ganze Sequenz, diese ganze Sequenz ist ja quasi deren Rache und Rückschlag gegen diese Boulevardpresse in England, die ja extrem penetrant ist, Daily Star, genau. Mirror gibt es glaube ich auch noch, Daily Mirror, und die sind ja Horror immer, in was sie schreiben, die erfinden ja auch ohne Ende Stories, und über die haben die sich da so richtig, weil die Spice Girls natürlich auch oft genug Thema der Berichterstattung, der Pseudo-Berichterstattung waren.
Was?
Mit irgendwelchen ausgedachten.
Aber das ist das Gemeinste, was ihnen eingefallen ist, dass sie das Konzert verhindern können.
Aber das war doch jetzt relativ klar, oder?
Ja, also, aber das ist doch geil, dass die so quasi diese Rampe und diese Bühne nutzen, um einfach den auch mal einen mitzugeben.
Naja, kann man schon besser machen, finde ich.
Ich fand das super, dass der so als sabbelnder, genauso sieht es hier im Hochhaus an der Axel-Springer-Straße auch aus, in der Chefetage. Da sitzt so ein sabbelnder Typ und so regt sich tierisch auf.
Ich kann mir übrigens total vorstellen, dass sie wirklich so einen Raum haben, wenn jemand heißt, war das in dem Raum einfach regnet.
Ja, aber echt. Aber Herr Herm?
Ja, was ich interessant finde, also auch bei der Szene, ich glaube, man muss sich einfach klar sein, dass der Film ja im Wesentlichen für Kinder gemacht ist, ne? Und das, also deswegen ist da, glaube ich, auch nicht viel mit zweite Ebene und irgendwie um die Ecke denken, sondern ist halt dann werden die halt auch so super übertrieben böse dargestellt. Und das fand ich schon ganz witzig, dass die dann so einen Gegenspieler haben. Und was ich bei diesem Filmthema.
Das fand ich auch gut. Ja. Ich wollte nur, was ich gleich nach dir mal als Frage in den Raum stelle, ist, warum es eigentlich diese schwangere Freundin gab? Was war da die Idee? Warum brauchten wir die? Ich glaube nämlich nicht, dass sie als neues Spice Girl etabliert werden sollte.
Naja, die, also
aber
einmal.
Warte mal, Herrn wollte gerade noch was anderes.
Achso,
nee, ich
habe ihn schon.
Ich glaube auch, dass sie einfach damit zeigen wollten, dass die Spice Girls auch noch Freunde haben und so und dass sie noch für die Leute da sind. Aber wahrscheinlich wurde da irgendwie irgendwas. Ich glaube, Nils hat eine gute Vermutung gehabt mit diesem neuen Spice Girl, dass da viel rausgeschnitten wurde, weil es wurde ja auch sonst irgendwie, die haben ja was mit Diana gehabt und so, das wurde auch rausgeschnitten, weil die während der Dreharbeiten gestorben ist und sowas. Da waren so verschiedene Sachen.
Aber die, ich glaube, meine Theorie mit der asiatischen Freundin ist tatsächlich, dass, also den Ansatz, den du gesagt hast vorhin, jetzt dachte ich, wenn es in die Richtung geht, hätte ich dir zugestimmt. Ich glaube nicht, dieses, dass es so ein neuer Spice Girl hätte sein sollen, sondern du hattest angefangen mit einer anderen Interpretation, und zwar irgendwie so als Freundin so. Und dann denke ich mir, vielleicht so für die ganzen Girls zu Hause, dass die sich, das ist ihre Identifikationsrolle so. Ah, ich will auch.
Aber warum muss sie schwanger sein?
Weiß ich nicht, das ist weird, aber, ja, aber dass sie sich alles so erträumen, das ist doch der Traum der Mädels gewesen. Im Zimmer mit den und von den fünf Mädels umbringt und die kuscheln mit dir und sagen so, ha, toll.
Aber das ist doch, aber ich meine, das ist doch.
Das war nur Nils Traum.
Aber das, ja. Aber das ist doch ganz einfach, die ist schwanger, damit sie nicht, weil sonst würde man sich denken, wieso macht die denn nicht auch noch mit? Die kann auch noch mitmachen, die ist doch fit und die sieht doch genauso gut aus wie die.
Ja, stimmt.
Und dadurch,
aber
dass sie schwanger ist, ist sie sofort raus. Und dadurch, dass sie schwanger ist, ist die raus.
Ja, ne, aber das, so funktioniert doch das Leben nicht. Also nur weil jetzt irgendwie jemand mit euch Backstage hängt, der nicht schwanger ist, denkt man doch auch nicht, wieso macht der nicht bei euch mit?
Ja.
Wieso ist denn ja kein Teil von der Gästeliste?
Okay,
jetzt sind
aber warte,
du hast einen sehr streng dokumentarischen Ansatz an diesen Film, Maria.
Ja. Aber nee, aber warte mal, kann ich sogar argumentieren, weil wenn es ja wirklich die Theorie, angenommen die stimmt, dass die Macher, die sehr talentierten Autoren, muss man dazu sagen, nochmal lieben Gruß an dieser Stelle, die einen tollen Job gemacht haben, wenn die sich wirklich überlegt haben, diese asiatische Freundin soll sozusagen als Identifikationsfigur für die Fans dienen, dass sie sich in diese Rolle reindenken können, ah, oh, ich wäre gern sie, dass sie schwanger ist, weil durch das Argument von Nils sozusagen, die kann ja dann nirgendwo mitmachen. Ich fände lustig die Vorstellung, dass sie in dem Writers Room dann, weil sie so 3-4 Optionen haben, Rollstuhl, schwanger oder halt keine Beine oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung.
Das finde ich lustig. Aber das, dass sie schwanger ist, ist ja wichtig, weil das zur lustigsten Filme des, zur lustigsten Szene des Films führt, aber dazu dann später mehr. Wir waren ja gerade
bin ich aufgeregt,
Herr. Ja, gerade noch am Anfang und was ich, wo dann vorgestellt wird quasi, dass sie von so einem Pseudo-Filmteam begleitet, also einem Typ mit Kameramann und Tonmenschen. Was ich da die ganze Zeit, mich den ganzen Film über gewundert habe, weil der will eine Doku über die machen. Erstens, warum sehen wir dann nicht seine Doku? Warum sehen wir eine Doku über die Doku? Das fand ich so ein bisschen komisch. Und zweitens, er hat eigentlich nur ab und zu mal nicht, aber hatte immer Zutritt zu dem, was sie so machen. Also, aber er steht dann immer trotzdem so ganz weit weg. Und immer wenn man sieht, was sie gerade filmen, ist das so super verwackelt und irgendwie
ganz schlimm und auch so ganz schlechte Qualität, so einfach nur blau.
Ja, stimmt.
Ja.
Das fand ich auch total merkwürdig. Alan Cummings hat keine gute Kamera bekommen.
Alan Cummings, der Regisseur dieser Doku sozusagen. Ganz toller Schauspieler.
Aber auch. Man muss mal sagen...
Der ist für mich immer der GoldenEye-Typ, der neben Natalia sitzt beim GoldenEye-Bond. Der ist Boris bei dem Film. Das ist dieser eine Programmierer, der dann dieses Passwort knacken muss. Naja.
Ich finde, sie haben ja wirklich sich einen ganz fetten Haufen großer Namen Leute da zusammengebracht.
Alter, so krass. Bob Geldof, Elton John, wir haben... Ich frage mich bei der Vorbeifahrt am Buckingham Palace, ist das das, was rausgeschnitten worden ist? Weil die haben ja, also ich greife ein bisschen vor,
sie reden wohl über sie.
Ja, okay, also weil ich hätte mir vorstellen können, dass selbst die Spice Girls vielleicht sogar die Queen hätten bekommen können für so einen Cameo-Shot, weil die waren ja so... unfassbar ein popkulturelles Phänomen. Das war
du hast auch ein bisschen Trivia gelesen.
Ja, genau. Ja. Also ich hätte auch gedacht, dass man so schlechte Doubles von Prince Charles oder so sieht, hätte ich auch in dem Moment gedacht.
Da habe ich auch mitgerechnet. Aber da haben sie die Leute, die aus dem Land kommen, zu viel Respekt vor. Das hätten nur die Amis gemacht.
Ja, das stimmt aber. Da ist vielleicht sogar was dran. Die sind ja echt krass, die in UK.
Es gibt auf jeden Fall mehrere Storys, die parallel laufen. Nicht nur dieser Regisseur, der versucht, eine Doku zu machen, und die Spice Girls, die versuchen, ein Konzert in der Royal Albert Hall zu spielen, sondern auch noch es wird uns auch noch ein Filmproduzent vorgestellt, der einen Drehbuchautor hat, der sich immer wieder neue Geschichten ausdenkt, was sie für einen Film mit den Spice Girls machen könnten, weil die gerade so erfolgreich sind und deswegen unbedingt einen Film mit ihnen machen wollen.
Ja.
Den Plattenboss.
Es gibt noch den Plattenboss Roger Moore.
Der im merkwürdigsten Raum der Welt
sitzt. Aber, ich meine, ich habe den Gag schon gecheckt, dass er quasi jetzt umgedreht mal, der Bond-Darsteller darf mal den Bond-Villen spielen mit der Katze und allen Klischees und diesem komischen Mini-Mi-Raum da so, ne? Aber ich hab das nicht verstanden. Ich habe es echt versucht. Ich habe den Handlungsstrang. Könnt ihr mir das erklären? Ich habe das nicht verstanden.
Also ich fand das ganz witzig, der Plattenboss, der wird immer wieder von dem Manager der Spice Girls angerufen. Die Spice Girls leben ja in einem Doppeldeckerbus.
Aber andererseits ist ja der Plattenboss auch irgendwie der Chef von dem Manager gewesen, was ja im realen Leben eigentlich nicht so ist.
Ja.
Naja, es kann ja auch, der kann ja auch der PM sein, der Manager.
Ja, das habe ich dann eher gedacht. Ja.
Aber die leben ja übrigens in einem Bus, der natürlich von Harry Potter kommt, ne? Weil er ist einfach drin tausendmal größer.
Ich dachte an die TARDIS.
Man muss sagen, die Spice Girls haben Harry Potter vorweggenommen.
Ja. Also dieser Bus ist für mich, das ist für mich das Highlight des ganzen Films, ist dieser Bus. Ja. Diese Ecken.
Ich dachte sofort an Dr. Who.
Ja, das ist wirklich die TARDIS aus Dr. Who, das stimmt.
Ah, okay.
kommen
das
rein.
Das ist ja auch so der Gag, dass sie so innen so riesig ist und von außen so klein aussieht.
Ist aber auch eigentlich ein ganz interessanter, so ein, was heißt Gag, bei, auch bei Harry Potter oder bei Doctor Who, das ist ja irgendwie faszinierend. Ist eigentlich eine ganz geile Nummer, total. So dieses, so man geht in sowas Kleines rein, auf einmal ist es riesengroß. Ich glaube, das war doch auch bei Alice im Wunderland oder sowas, gab es auch irgendwie so ähnlich oder so. Ja. Das ist ja so ein, kennt man ja. Aber in dem hat es einfach keinen Sinn gemacht, weil dann auch von außen immer so ganz billig, wo du schon einfach siehst, es ist ein Studio auf so einem Ding, wo einer so wackelt die ganze Zeit und dann mit dem Licht so ein bisschen flackert, so als würde man fahren. So.
Und die Klos im Bus sind kaputt, haben wir auch später gelernt.
Ja, aber und warum wohnt der Manager, den sie irgendwie offensichtlich nicht leiden können, der so ein Sleazeball ist, aber irgendwie doch nicht, warum, der hat sein Büro da oben mit so einem Balkon, wo er immer runterschreit und auch geil dieser, ich fand den Kalender so geil, den er hat, Termine, dann cool. Dings und der ist so, hä, was ist denn das für ein... Hat der nicht einfach auf dem Tisch einen ganz normalen Kalender? So, warum hat denn dieses komische Tafelsystem?
Der sitzt da in so einer Art, irgendwie wie so eine Zentrale beim, irgendwie bei der NASA oder so.
Ja, genau. Und alles ist aus Alu. Irgendwie.
Ja. Naja. Der hat auch so ein ganz abgespacedes, dünnes Telefon aus Glas.
Das stimmt. Ja,
das habe ich gar nicht gesehen. Ja.
Und der telefoniert auf jeden Fall immer mit dem Plattenboss, mit Roger Moore, mit dem großen Boss. Und das fand ich ganz witzig, weil Roger Moore immer nur in so Metaphern spricht, die aber niemand versteht.
Ja, das fand ich auch
so,
total
du musst den Ball so lange schmieden, wie der Vogel auf den Fluss zielt.
Aber
oder
das,
so.
Das fand ich witzig.
Ja, das fand ich auch witzig.
Das war ein guter Gag, wie
weil er dann auch
Arm,
so aufgelegt hat und dann so... Drummer.
Ja, genau.
Drummer.
Genau. Und ich fand auch geil, dass der Manager, fand ich echt einen guten Gag tatsächlich, dass er dann gefragt wurde, was hat er gesagt? Ich weiß es nicht, aber es macht Sinn. Naja. Genau. Und das klang gut.
Das fand ich auch sehr lustig.
Aber ich frage mich, was sie da persiflieren wollten. Vielleicht auch so aus dem Real Life irgendwie so, wie wenn du schon sagst, sowas mit, ja dem, mit der Presse und so, vielleicht gibt es ja wirklich so, so Bosse, die einfach, wie man in der Szene, die einfach auch immer nur so labern, ohne...
Was ich echt beeindruckend finde an dem Film, das muss ich jetzt echt mal, echt, das ist jetzt kurz so generell über den Film,
bis
aber...
Bis jetzt finden wir den übrigens alle ziemlich gut.
Aber ja, was ich wirklich super an dem Film finde, ist, der schafft es einerseits einfach völlig belangloser, sinnloser Quatschfilm zu sein, aber andererseits hat der so eine sehr, ich finde, und das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber ich finde, der hat eine sehr wahrhaftige Ebene, auf der, weil der sich regelmäßig über reell existierende Dinge lustig macht, wie eben die Journalisten, wie eben diese Plattenfirmenbosse, die immer nur Scheiße labern, wie diese Filmproduzenten, die einen Film so lange pitchen, bis irgendwer happy ist, wie diese Paparazzis, die irgendwie alle Ecken und Enden nerven und wie auch die Spice Girls, die ja auch in dem Film die ganze Zeit, ohne dass es jetzt so rüberkommt, als wir erheben den Zeigefinger, hier ist die große Message, sondern immer nebenbei droppen irgendwie so, ey, wir sind Mädels und wir machen, was wir wollen, wir sind null auf Männer angewiesen. In dem Film sind ja auch alle Männer Trottel. In dem Film sind alle männlichen Rollen Vollidioten.
Stimmt. Ja, und sie strugglen auch außer die ganze Zeit. Und sie strugglen auch so die ganze Zeit damit, dass ihnen so diese Identitäten aufgezwungen werden und wollen die dann im Fotoshooting auch genau umkehren. Und am Ende wollen sie sowieso einfach nur mal einen Vormittag ausschlafen und so. Und
aber das ganz kurz muss ich einhaken, weil das war auch eine Frage, die ich hatte. Diese Inkonsequenz hat mich so ein bisschen, also wenn man das wirklich mal auf einer sachlich-kritischen Ebene mal betrachtet und einfach mal kurz vergisst, dass es ein Quatschfilm ist. Diese Identitäten sozusagen, dass die immer sagen, so ein bisschen das so kritisieren, so durch die Blume, so ja, wir sind ganz normale Mädels, diese Bootsszene, kommen wir da noch hin, völlig weird, aber wo die einfach mal abhauen wollen, dann lass uns doch mal ich sein und so. Ja. Aber andererseits im Film gibt es mehrere Stellen, wo die ja selber mit diesen Rollen ja so spielen und dann in dieser Rolle sind, aber ohne ironischen Unterton so. Ah, hier, Baby Spice, du hast doch dein Lächeln so immer, oder wo die dann den Bus so diesen Smalltalk führen am Anfang. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da wollen die jetzt sozusagen damit den Zuschauern sagen, wir mögen diese Rollen nicht, aber eigentlich tun sie sich gar nicht darüber beschweren und dann in der nächsten Szene, also ich hab's irgendwie,
ja, ich glaub, das ist inkonsequent. Ich glaube, das liegt daran, weil zwei Sachen zusammenkommen. Zum einen, weil man so für quasi die Fans so diese Welt zeichnet, wie sie so von Bravo und so gemacht wird, so von wegen, das sind alles Best Friends, sie sind den ganzen Tag zusammen in dem Bus und dann fahren sie ihren krassen Terminkalender ab, aber irgendwie will man dann doch so zwischen den Zeilen so ein bisschen noch sagen, dass das alles eigentlich ziemlicher Quatsch ist und so.
Ja, okay. Ja, ja.
Das ist wahrscheinlich was, wo sie dann immer vor Ort am Drehtag am Set gesagt haben, ey, pass mal auf. Und jetzt drehen wir das aber mal so um und jetzt sind wir mal die Charaktere. Ja. Also ja, nee, das passt eigentlich nicht so gut ins Drehbuch.
Ja.
Und dann haben sie aber so drauf bestanden und dann haben sie dieses Fotoshoot gemacht und so, naja gut, dann lassen wir es halt, das ist ganz witzig. Und so, deswegen hat es am Ende alles keinen Sinn gemacht, weil sie sich ja dort eingemischt haben.
Ich hab mich vor allem gefragt, wegen diesen Rollen so, was für eine krasse Zeit das war tatsächlich. Also dass diese, heutzutage sagt man ja, selbst bei so, weiß ich nicht, bei Singer-Songwritern, irgendwie Clueso oder irgendjemand oder weiß ich, irgendwas sagt man ja, oder ja. In Extremo oder so, irgendwelche Bands, ist ja selbst, ist ja immer noch ein Ding, dass man so eine Rolle spielen muss, ja. Oder auch in der Comedy. Du hast eine bestimmte, damit du Erfolg hast, gerade in Deutschland, hast ja. Du eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Schublade zu bedienen, weil die Leute das haben wollen. So.
Ja.
Und ich kriege das immer mit und immer wenn das Leute machen müssen, weiß ich so aus privater Erfahrung, dass es den Leuten immer krass belastet. So. Aber es gibt auch andere Typen, denen ist es so scheißegal.
Ja.
Und ich überlege mir gerade, das damals war ja das hoch 1 Million. Die haben ja wirklich diese Rolle. Und stell dir mal vor, dir hat das nicht wirklich geschmeckt. Und dann bist du in diesem Weltfame, tust durch die ganze Welt. Alle Mädels lieben es, dass du Sporty Spice bist. Oder so als Beispiel. Aber innerlich denkst du jedes Mal so, und da musst du so einen Film drehen. Mhm. Und musst dann diese Rolle auch nochmal spielen, dass du sie magst. Das würde mich wahnsinnig machen, ey. Also,
ich habe auch das Gefühl, ich dachte, hatte dann auch irgendwann zwischendurch Mitleid mit Posh Spice, weil zwischendurch durften alle mal flache Schuhe tragen, außer sie. Als sie alle dann in diesen Army-Klamotten waren, musste sie da über die Wiese stolzieren mit den High Heels. Und dann habe ich aber so weiter drüber nachgedacht, als die Spice Girls vorbei waren, ist sie hier einfach Posh Spice geblieben.
Genau.
Also ich glaube, bei ihr war das noch am ehesten sozusagen.
Und Beckham geheiratet,
die Realität. Ja, es sieht ja quasi immer noch so aus, während die anderen sich dann eher so ein bisschen entspannt haben. Aber ich war auch vom Film überrascht, dass Gary plötzlich die Schlaue war?
Ja, das war ja die ironische Ebene, dass sie für
in dem Buch
extra,
gelesen, der Gag.
Ja, sie spielt ja dann auch Schach, sie weiß immer alles, sie ist so Wikipedia-mäßig irgendwie so.
Ja, sie sagt, der Manta ist der größte Fisch, aber ja, also, halt, stimmt halt auch nicht.
Sie hat als einzige Handschuhe, als der schwangeren Freundin die Fruchtblase platzt und so, also ist quasi prepared.
Putzhandschuhe,
für
muss man
das Äußerste
sagen.
Sozusagen. Ja, aber ist irgendwie so, ne?
Da wird es aber auch frivol, ne? Der macht doch die Beine zu und dann aber Scary Spice, oh, hättest du mal vor 9 Monaten die Beine zugemacht. Ja.
Scary Spice ist
aber
ein bisschen...
Spice. Es gibt die eine Szene, wo die Schach spielen und dann sagt die einen und Scary Spice sagt, hey Schwester, du kriegst gleich ein paar aufs Maul.
Ja. Scary Spice ist tatsächlich so ein bisschen...
That escalated quickly.
Naja, Scary Spice ist so ein bisschen als der Assi inszeniert. Der Proll irgendwie. Aber ich finde, was ich an diesem Film wirklich so erfrischend fand...
Man soll halt Angst vor dir haben, dass sie einen jederzeit aufs Maul hauen.
Was ich so erfrischend fand, ich hatte den einmal irgendwann nachmittags wahrscheinlich verkatert gesehen, deswegen konnte ich mich an nichts erinnern. Was ich so erfrischend fand und auch gerade für, auch jetzt gerade von heutzutage aus gesehen, mit den Dingen, die ich auch gelernt habe seitdem, ist, dass der so eine, ich finde, der hat eine so krass erfrischende und unverkrampfte und sehr selbstverständliche und trotzdem sehr für sich einstehende Form von Feminismus, diese Girl Power, die dieser Film vertritt. Jetzt gibt es ja zum Beispiel dieses Interview auf dieser super weirden Party, wo der Dokumentartyp unbedingt rein will und dann keine Karte hat und dann von der Schwangeren eine Karte kriegt.
Ja, aber dann alle drei rein dürfen.
Also alles weird an dieser Party und wo dann auch die Spice Girls so einzelne super seltsame Gespräche
führen. Ja, die eine so, kennen Sie Mantarochen?
Ja, den Design.
Ja, habe ich Schuhe und die Brille ist auch von Mantarochen.
Das war ja auch wieder ganz geil, gesellschaftskritisch, dieses typische so, die sagen nur, was man hören will und so. Ja.
Das war die Saunders von French and Saunders, so ein sehr bekanntes...
Ach echt, war das jemand Bekanntes?
Ja, das ist so in England wahnsinnig bekannte Sendung über French and Saunders, so zwei Frauen, die so ganz viele Sketche gemacht haben.
Ich glaube,
so.
Dass jede Sprechrolle irgendein Promi war.
Naja. Und auf jeden Fall, also sehr seltsame Party und dann werden sie auf der Party interviewt von dem Dokumentaristen und zwar indem sie auf einem Balkon stehen und er steht unten und interviewt die so nach oben, so 3 Meter Luftlinie, muss so quer durch den Raum brüllen, um die zu interviewen. Aber in diesem Interview, da erzählen sie die ganze Zeit Männer brauchen wir irgendwie nur, wenn wir mal gerade Bock haben, irgendwie so und dann am liebsten 1,90 und so. Also so völlig, aber auch so, ohne dass das irgendwie uncharmant oder doof oder sonst was überkommt, sondern da sind einfach irgendwie 5 Mädels, die sich irgendwie nehmen, was sie wollen, wenn sie es wollen und brauchen, aber sind sonst nicht auf Männer angewiesen sozusagen. Und das fand ich schon
ganz
gut. Das
eine Mal, wo sie auf
cool.
der Bühne so eine Magic Mike Typen hingestellt bekommen,
genau,
schicken sie die auch wieder weg.
Genau.
Glaubst du, dass da unten ist echt noch? Ich glaube, der hat den Socker da reingesteckt. Ja. Das ist auch völlig unnötig. So. Der arme Typ vor allem. So.
Ich glaube, ganz viel, was jetzt im Film gelandet ist, waren eigentlich Outtakes.
Und Baby Spice labert einen Stripper doch auch so zu, was sie alles für Kuscheltiere zu Hause
hat. Das fasst er dann so an und hat dann ölige Finger. Ja. Ich meine, das Drehbuch hätte ich gerne mal gesehen. Und dann so diese,
ich glaube, das waren einfach 2 Seiten.
Genau, die Action-Klammer. Fest nackten Typ an, hat ölige Finger.
Und das Lustige ist aber, das spielt ja in einer italienischen Fernsehshow.
Stimmt.
Ja. Und das wäre ja, das hätte man ja sonst wie erzählen können, aber weil eben, und da kommt dann auch wieder sozusagen dieses Gefälle von alberner Quatsch mit Realitätsbezug, weil in Italien sehen die Fernsehshows alle so aus.
Das stimmt.
Italienische Fernsehshows gehen 8 Stunden und da laufen nur so Stripper, würde man meinen, rum. Und deswegen hat man da wieder so, haben die das wahrscheinlich wirklich mal erlebt, als sie irgendwie am Anfang ihrer Karriere irgendwo in Italien aufgetreten sind, wurden dem wahrscheinlich wirklich so 5 halbnackte Typen da irgendwie hingestellt.
Ich fand das auch, ich fand auch, dieser Film hatte für mich auch so was Lockeres und so, weil ich das Gefühl habe, dass die Spaß dabei hatten, den zu machen. Also man merkt denen das in vielen Szenen an, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle so gut schauspielen können, dass sie wirklich Spaß in den Szenen haben, wo die das gedreht haben. Und das, finde ich, hat der ganzen Sache sehr gut getan. Und ich fand das auch interessant, was du gerade gesagt hast mit dem Feminismus, Nils, wie dass das damals quasi so aussah, dass das ja eigentlich für die damalige Zeit schon ein großer Schritt war, wo man heute so denkt, die sitzen an ihrem Bus und reden über Sternzeichen, was das Frauen halt so machen. Und ich fand das irgendwie sehr lustig, weil ich hab gestern Abend noch zum ersten Mal den Netflix-Film The Incredible Jessica James geschaut und fand das auch so interessant, so im Vergleich jetzt quasi so diese 20 Jahre dazwischen oder noch mehr ja sogar, wie so moderne Frauenbilder sind, so junge, starke Frauen, die so ihr Ding machen. Und da habe ich mir so vorgestellt, wie das heute aussehen würde, dass sie halt wahrscheinlich in dem Bus sitzen würden und sich so über ihre Lieblingsdildos unterhalten und so.
Das ist halt und so damals ganz hieß es halt auch noch nicht Feminismus, das Wort wurde zwar einmal gesagt, aber eher so abwertend, sondern einfach Girlpower.
Das wird ja sogar einmal von Jerry sogar, glaube ich, erklärt. Girlpower heißt Gleichberechtigung.
Also da war das Wort dafür einfach Girlpower.
Ja, mega gut.
Und das fand ich auch total lustig. Aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich bin sehr aufgeregt, auf die Stelle zu kommen, wo sie beim Pinkeln Aliens treffen.
aber davor gibt es noch so viele tolle Stellen.
Okay, mach mal weiter.
Zum Beispiel einer meiner Lieblingsgags im Film. Es sind ja ein paar Gags sind ja auch Treffer in dem Film.
Ich
muss
fand
man
auch
sagen.
Mal lustig, ja.
Ich finde zum Beispiel, das ist bei dem Zeitungstypen im Büro, wo er sich mit seinem Redakteur unterhält und dann sagt der Redakteur zu ihm, ja, was wollen Sie denn erfinden? Ein Heilmittel gegen Déjà-vus?
Ja, stimmt. Und dann sagt er, nee, das gibt's ja nicht. Und dann sagt er es einfach nochmal. Das hat nicht auch. Stimmt. Und er reagiert auch nochmal. Das hat nicht so lustig.
Das ist mir gar nicht, dass ich jetzt erst, wo ihr das so sagt, fällt mir das auf, dass das lustig war. Ich glaube, da hatte ich schon so ein bisschen Gehirndurchzug in dieser Szene, weil ich die so albern fand. Aber ja.
Das fand ich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, und dann ist einer der ersten Pitches vom Produzenten, so eine der ersten Filmideen, die sie dem Manager, sie pitchen ja immer dem Manager die Filmideen, die sie für
diese
die Spice Girls haben.
Diese Szenen fand ich auch übrigens immer lustig, wie der eine super schweißüberströmt, so dieser junge Typ, die ganze Zeit so Ideen pitcht, sein Boss irgendwie nur so da sitzt und versucht zu vermitteln und der andere immer so völlig total, ohne die Wimper zu zucken, nur so da sitzt und sich das so anhört. Ja. Das ist immer sehr, sehr gut.
Was vielleicht auch wieder Kritik war, vielleicht kamen die damals auch immer die ganze Zeit von irgendwelchen Agenturen Ideen bekommen.
Auf jeden Fall.
Für die, für
aber
das Produkt
übrigens
macht das
interessant,
und das.
Genau. Dass sie sich dann für den Film hier entschieden haben.
Ja. Ich glaube auch, also ich habe jetzt auch erst ganz viel verstanden, wo ihr das so im Nachhinein erzählt, also mit diesen Filmskripten, das hat mich immer total verwirrt, weil das dann immer so reingeworfen war und hat das so halb gepasst und hat nicht. Ich glaube wirklich, dass es damals hieß, wir machen jetzt einen Film für die Spice Girls, schreibt mal was dafür und dann haben irgendwie 10 Autoren was eingereicht und dann haben die das einfach so ganz klassisch, wie das Marketing-mäßig nun mal läuft, sich so von allem so ein bisschen was rausgesucht und haben daraus dann den Film gemacht. Und deswegen sind das auch so komische Parallel-Storylines die ganze Zeit.
Ja, und dann dürfen die Mädels auch nochmal drüber.
Ja,
stimmt. Ich fand das schön, beim ersten Film-Pitch sagte er auf jeden Fall, okay, pass auf, folgende Idee. Die 5 sind Schwestern, die ihre Eltern beim Weihnachtsschlussverkauf in Harrods verloren haben.
Genau, und dann der andere Typ so, passiert öfter, als man denkt.
Ist ja gut.
Der guckt auch so super erstmal und dachte, okay, dir ist das offensichtlich passiert. Und dann erzählt er dem so, und dann sagt er der andere als Reaktion so, das ist ja alles ein Riesenhaufen Scheiße. Und der stimmt so, genau, weil wir erstmal eine Suppe kochen.
Genau, die Suppe ja kochen, genau, ist ja ein Brainstorming. Ist einfach, hey, ist nur ein Anfang. Ist nur ein Anfang.
Und ich dachte mir, genau so läuft es bestimmt mit so komischen Leuten, die dann sowas pitchen, dass wenn du es dann scheiße sagst, absolute Scheiße,
genau,
total richtig.
Genau. Und ich glaube, jeder von uns hier, der hat das so schon erlebt. Das ist ja, also nicht so übertrieben.
Auf der einen und der anderen Seite.
Genau. Also ich meine, ich habe das auch als Copywriter schon selber gemacht, sozusagen, wenn du schon merkst, oh fuck, du musst es vortragen beim Kunden, irgendwie, du musst ja immer 6, 7 Werbespots vortragen, du merkst schon, es läuft überhaupt nicht. Mhm. Und dann sagen die was wie, ja, aber den einen Fall, wenn du sagst, so, ja, der ist ja auch nicht der Gute.
Ja,
ist
ja das
der
war auch nicht. Und bei mir ist immer so, ey, ich habe eine mega Podcast-Idee, so, und dann merke ich schon so an den ersten zwei Worten.
Nee.
Pass auf, ich habe zwei Kumpels. Uns passieren immer super witzige Sachen. Ja, ja. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns einmal...
Einmal die Woche treffen. Ja. Ach, lustig. Aber es ist witzig, wie das so ist mit Kommunikation. Je mehr man dann drüber redet, desto... Mhm. Also ich sag euch ehrlich, die ganzen Sachen sind mir nicht mal ein Mühe aufgefallen. Als ich sage, ich war nur so, was soll die Scheiße? Aber jetzt, wenn man so nachdenkt, macht es irgendwie langsam so ein bisschen Sinn, tatsächlich, jetzt unironisch, ne? Also, dass die wirklich wahrscheinlich, natürlich ist es schlecht geschrieben und so ab und zu mal Treffer.
Der Wolf im Schafspelz.
Genau, die wollten wahrscheinlich wirklich, jedes Ding, diese Handlungsstränge hat irgendwie aus ihrer Sicht eine Metapher für was ihnen im echten Leben so passiert. So.
Im Grunde genommen ist es eine Mediensatire.
Ja, aber halt völlig inkonsequent und völlig unerkennbar solche.
So, dass Teenies die auch gucken können.
Ja, genau. Also quasi nur zwischen den Zeilen, eben, ja. Aber halt so zwischen den Zeilen, dass es einfach auch schon wieder nicht legitim ist als Kritik. So. Naja.
Und dadurch, dass sie die ganze Zeit so laut und bunt ist, muss man erstmal...
Vor allem fühlt sich ja selber quasi widersprechen, dass wenn das die Aussage wäre, wir greifen ja jetzt sehr hoch, dass wir sagen, die haben jetzt da ein lyrisches Meisterwerk gekriegt, aber dass sie halt sich kontradikten, weil sie ja dann doch wieder, eben wie Herm, ich voll zustimme, hatte ich auch das Gefühl, dass die Bock drauf hatten, dann diese ganzen Kostümwechsel und so und die haben ja auch Spaß daran, habe ich so das Gefühl, diese Girl-Sachen sozusagen zu machen und dann... Es macht irgendwie keinen Sinn so.
Dann gibt es kurz so eine Vision von Baby Spice, weil sie sagen, ja, mit deinem Lächeln kannst du ja alles irgendwie. Und dann ist ein Mordszenario, in dem sie Gewehre umhängen hat und dann so lächelt. Und dann der sagt, ja, sie waren es nicht.
Genau, sie hat, glaube ich, mehrere Gewehre, ein Messer,
genau,
hat dann noch so
Patronengurt.
Das war übrigens hier Hugh Laurie, wie der heißt, ne?
Ja, genau.
Dr. House.
Nur so Leute.
Da kann ich mir aber auch vorstellen, tatsächlich, dass der Gag auch in einem Brainstorming ist, wo die Leute sich, wo ich selber auch mir die Schenkel klopfen würde, sagt, das ist witzig. So, ja, und dann geben wir der richtig viel Waffen und wir machen noch Patronengurt und so.
Das ist ja dann auch so auf Cluedo gemacht, mit so Zwirbelbärten alle und so in so einem Landhaus.
Und dann drehst du es und guckst dir an und denkst so, na, ist überhaupt nicht witzig. Das ist einfach. Und auch immer dieser geile Drehwisch, dieser Schnitt, den wir machen.
Ja, dieser,
was genau. Soll das? Aber wenn es irgendwie ins Surreale geht, oder kommt der, ne?
So ein Traum.
Ja. Ja. Oh Mann, naja.
Und dann kommt wieder eine Szene in der Redaktion, die ich extrem lustig fand, weil dann der Redakteur und dieser Zeitungsherausgeber sagen irgendwie so, ja, wir brauchen kompromittierende Fotos. Es gibt ja einen Fotografen, er ist der Beste. er wurde noch nie entdeckt. Okay, holen Sie mir den ran, wo ist der?
Und dann steht er hinter ihm. Dann hat er auch schon drei Fotos, eins von als sie 11 Jahre alt waren. Genau. Und dann ist er super Typ, dreht sich um und dann ist er schon
wieder. Also wirklich sagen, gut. Den Gag nochmal gemacht, einfach so konsequent. Wie so, wo ist er? Wo ist er? Die hätten, weißt du, ganz ehrlich, die hätten sie noch also richtig lang ziehen müssen. So, stimmt, so richtig nackte Corona-Style, so, ich bin hier. Und dann so, wo ist er jetzt? Und dann so am Ende den Gag natürlich beenden, so mit, wo man sieht, dass er einfach so langsam geht, so oder so.
Sehr gut. Ja, oder er sagte so, oder, wo ist er denn? Und dann sagt er, ich bin noch hier. Und dann legt er dem ein Foto vor von der Situation, in der sie gerade sind.
mit Headline in der Zeitung schon so, krasse Situation. Wo ist der Paparazzo?
Stell euch mal vor, das wäre mal eine Headline, krasse Situation.
Ach, Hammer, da muss ich auch noch kurz sagen, ich fand auch so geil, wie der dann aussah mit den ganzen Kameras. Ja, also wie so Terminator für Paparazzi. So, hat lauter so Kameras umhängen, als wären es so Waffen und hat diese Lederjacke an. Und
der hatte auch sowas, SS-Offizier-mäßiges.
Ja, fand ich
auch.
Der hatte
so einen Ledermantel an.
Ja. Wenn so die Engländer die Deutschen dargestellt haben, so sah der aus.
Ja. Ich hab so an diese... Wie hieß denn dieser Film, wo der Typ dieser Killer war mit Timothy Olyphant?
Hitman.
Ja, Hitman. Ja. Okay, wow. Ich habe einfach das Wort
bist
beschrieben.
Bist du auch so großer Timothy Olyphant-Fan? Ich liebe
den. Ich finde den auch super. Ja. Aber ich
muss mal Santa Clarita Diet gucken. Ist sehr, sehr gut. Mit Drew Barrymore. Kleiner Fun-Fact am Rande. Das ist eine sehr, sehr witzige Horrorserie. Finde ich gut. Geht's auf Netflix.
Ich dachte immer die ganze Zeit an den SS-Mann aus Indiana Jones 1, der da am Schluss an der Bundeslade so schmilzt.
Spoiler-Alarm. Ich fand, der sah aus wie der Schiedsrichter Colina. Aus den 90ern, aber gut.
Nein, einfach so super Glatzen-Racist. Alle Leute, die haben, sind einfach gleich.
Nee, für mich war es der Mantel, dieser Ledermantel. Ja. Das ist für mich...
Aber der war echt krass. Hat der einen Namen gehabt eigentlich oder so? Ja. Der ist auch in dieser Salatschüssel dann aufgetaucht. Cool. Oder diese Fruchtschüssel.
Ja, stimmt. Im Obstbuffet.
Aber machen wir weiter.
Herm, hast du noch was?
Ich habe gerade überlegt, was ich... noch eine Sache vom... also erstmal fand ich es auch sehr lustig, dass bei diesen ganzen... die ganzen Prominenten, die irgendwie in dem Film zu sehen waren, waren, dass fast alle da, dann irgendwann mal in einem Interview gesagt haben, dass sie da mitgemacht haben, weil halt irgendwie ihre Kinder oder Neffen oder keine Ahnung, so riesen Spice Girls
Fans waren. Das wollte ich auch erzählen. Wahnsinnig viele von denen haben auch ohne Gage mitgemacht, nur ihren Kindern zuliebe, weil die Spice Girls Fans waren.
Ich hätte auch sofort mitgemacht.
Und dann, zum Beispiel, und dann fand ich es lustig, dass sie so,
aber ganz kurzer, sag du.
Ich wollte nur sagen, dass ich es so lustig fand, dass so am Anfang, wo sie bei Top of the Pop sind, dass er da schon Elton John auftaucht, der ja eigentlich so mit der größte Star ist, der da auftaucht im Film, also zumindest mit von den Größten. Und dass ich es sehr lustig finde, dass sie auch betonen, dass sie privat befreundet sind und schon mal einen Auftritt zusammen hatten und sowas. Ja. Und dass sie dann, das war die Überlegung, ja, wie könnten wir den hier einbinden, Elton John? Und dann treffen sie den Backstage, sagen alle Hallo, geben ihm einen Kuss und so, ja, wir müssen jetzt auch weiter. Und dann sagen sie alle Tschüss, dann gehen sie wieder. Und das ist so die ganze Szene, wie Elton John auftritt.
Aber laut der Filmdynamik sind sie mit ihm enger befreundet als mit ihrer schwangeren Freundin. Ja, weil sie mit ihm mehr Zeit verbracht haben.
Aber bei diesem Treffen mit Elton John im Film habe ich gedacht, so, der Film ist ja Mitte 90er. Wir haben ja gerade alle Rocketman gesehen, die bewegende Biografie von Elton John. Ich frage mich, ob der überhaupt weiß, dass der in Spice World mitgespielt hat.
Lustigerweise wollte ich gerade dasselbe sagen. Und ich finde auch tatsächlich, dass man es ihm ein bisschen ansieht, dass er nicht so ganz weiß, was da gerade abgeht. So.
Ich glaube, dass er wirklich dachte, er hat sie einfach backstage getroffen.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie ihm einfach, die haben ihm wahrscheinlich eine Nase bis ins Filmstudio gelegt.
Und wahrscheinlich,
aber so wurde original auch dieses Drehbuch geschrieben.
Ja. Nicht wundern, Elton, pass auf, da kommen gleich die Spice Girls, einfach, lauf einfach, mach einfach mit, Impro, ist doch egal. Und dann ist eine Kamera, weil mehr war es ja nicht, weil es war ja, wie Herm gerade schon sagt, die haben einfach nur Hallo. Wenn man sich, ich finde es geil, wie das gerade formuliert hat, wenn man sich überlegt, ist sie recht lange, die Szene auch, und genau das ist es. Es ist null Inhalt. Es ist einfach nur Hallo, jeder kriegt ein Küsschen. Ja. Es wird ja nicht mal ein Dialog geführt und dann so, okay, ciao, wir müssen weiter.
Es kann auch durchaus sein, dass das einfach eine Sache ist, die passiert ist und die sie in den Film reingeschnitten haben.
Die ist bestimmt halt so auch passiert. Und übrigens, ich glaube, in den 90ern war, glaube ich, jeder, der irgendwie bekannt war, gut befreundet mit Elton John, habe ich das Gefühl, in UK zumindest. Aber boah, auf einmal auf so einer Party von Elton John mal gehen, wenn dann irgendwie dann George Michael Klavier spielt, die Spice Girls hängen ab, Robbie Williams hängt irgendwie besoffen in der Ecke und sowas.
Ja, das war good old times.
War eine gute Zeit, glaube ich. Noel Gallagher schlägert sich mit irgendjemand im Garten.
Ja, und dann in dem Film brüskieren sie kurz den Papst, das fand ich auch sehr lustig. Ja. Dann haben sie so einen Pastor katholisch gezeigt.
Das war auch wieder wahrscheinlich so eine Gesellschaftskritik, genau, so bestimmt. Einmal was Falsches
ist
gesagt,
auch mal
aus dem Kontext gerissen und dann bist du in den Skandal.
Die aber Kirche auch mit dem Spruch, den man ja wirklich sagt, das fand ich halt lustig.
Naja, genau.
Stimmt, die Kirche hat sich in den 90ern auch tatsächlich noch zu so Sachen gemeldet.
Bestimmt,
ne?
Zu den Spice Girls.
Ich glaube, die melden sich immer noch, es hört nur keiner mehr zu. Naja, ist wie gut wieder. Ja, aber
genau, warte, das Papsttelefon ist auch immer noch so ein rotes, altes großes Telefon. Und er einfach, nee, geh nicht ran, das ist Vatikan.
Mit gleich wird der Hausmeister, ja.
Genau. Und Vatikan hat auch echt immer nur noch so ein Telefon. Einfach. Ja. Die rufen ihm an.
Und dann sind sie nachts mit dem Bus unterwegs und müssen
kommt
pinkeln.
Jetzt die Szene?
Ja, sie müssen pinkeln. Sie können nicht im Bus pinkeln, weil die Kloster kaputt sind und keiner die
immer
repariert hat. Und der Rodi sagt, ja, ist ja auch klar, find mal einen Klempner, der hier in dem Bus mitfährt.
Du meinst Meatloaf.
Ja, Meatloaf übrigens, Meatloaf hat mal in den, ich glaube, er ist so von 1980 oder so, Ende 70er oder Anfang 80, gibt es einen Film, der heißt Rody, wo er einen Rody spielt.
Nein, ach
ja.
So. Und glaubst du, das war eine Hommage, oder?
Naja, ich glaube, dass das ganz klar darauf abzielt. Ich finde übrigens, als Rody, der hat so eine Bomberjacke an, wo vorne einfach nur Spice drauf gestickt ist. Das finde ich extrem geil in diesem Spice Girls Schriftzug.
Aber der hat Gage bekommen, glaube ich.
Ich glaube auch, dass er Gage bekommen hat.
Diesen scheiß Busfahrer zu spielen. Ja, weil irgendein
Neffe wurde die ganze Zeit gesagt, dass den danach mitnehmen kann.
Die Jacke da war halt.
Genau, ich glaube, keine Tochter oder Cousine der Welt, die Fan ist von Spice Girls, bringt einen dazu, diese Rolle zu spielen, freiwillig.
Nee, aber da ist er ist halt der Rolle und sagt, ja, geht nicht, und dann sagen die Mädels, ja komm, dann gehen wir halt in den Wald, und dann stapfen sie los, um pinkeln zu gehen. Und dann, Maria, kommt's.
Die Alien.
Du wolltest doch da jetzt unbedingt.
Ja, aber das ist doch jetzt wirklich die Szene, wo irgendwelche Leute im Writing sagen, ey, wisst ihr, was jetzt voll krass wäre? Alien. Und dann haben alle gehypt, pfeifen eine halbe Stunde. Ja. So lange, dass es am Anfang witzig war, dann so um, ich sag mal, 15, 20 Minuten rum nicht mehr witzig.
Der wurde noch auf so einem Stuhl so hochgetragen von den Leuten. So.
Und jetzt wurde es wieder witzig.
Und das ist der eine Praktikant gewesen, der nie sich getraut hat, das zu sagen im Writer's Room. Und einmal sagt so, Aliens. Und alle so, Slow Clap. Das ist genial! Wer ist dieser Mann?
Und dann aber
ich
zum
bin
Schluss...
Worden, Sir.
Und ich dachte dann auch so zwischendurch, dass das auch sowas ist, eigentlich wollte das keiner drin haben, aber irgendwer hat die falsche Draft kopiert.
Ja.
Und irgendwie haben sie es am Set dann halt gemacht.
Wie geil, also dass mein random englischer Name gerade Wharton Sir war. Einfach so, wer ist dieser Mann? Wharton Sir. Also, mein irisches Gehirn, so denkt, so sind Briten. Sie heißen alle Worthington oder Wharton Sir.
Wellenby.
Wellentonby.
Ich fand mir auch so lustig, dass die auch, also das Aliens da sind, ist ja eh schon.
Ich finde es
okay.
So geil, wie du Aliens sagst.
Ja.
Aliens.
Aliens.
Aliens. Ja, ja, das ist gut.
Das ist wahrscheinlich wie Distanz. Ich sag
das so,
ja,
wie meine Mutter einmal E-Mail sagt. Schick mir mal eine E-Mail.
Wie oft schickst du denn deine Mutter E-Mails?
Nicht oft, aber wenn die eine schicken
dann
soll, dann
sag ich richtige Dinger doch.
Schick mir mal eine E-Mail.
Aber ich fand bei dieser Szene...
Ich habe auch nicht verstanden, verstehen die jetzt die Sprache oder nicht?
Ja, aber die Maske auch war so weird. Die fässt ihm doch so auch so komisch ins Gesicht und drückt sein Gesicht so ein. Ja. Und da sieht man ja einfach auch voll, das ist einfach nur so eine Gummi... 1-Euro-Laden, so Köln-Karneval-Laden, so ein bisschen so. So, ja, ich gehe als Alien, so ein bisschen. Haben sie 4-mal gekauft.
Also, mir sind die Aliens erstmal ganz lange gar nicht aufgefallen, weil Geri so ein schwarzes Lack-Outfit in der Szene anhat. Aber jetzt mal im Ernst, ich glaube, jetzt kommt eine steile These, aber ich glaube, dass diese Szene eine Hommage ist an Life of Brian.
Ja, jetzt wird's aber.
Es gibt ja im Leben des Brian die Szene, wo er den Turm hochrennt und dann ein UFO fällt, das gerade vorbeifliegt und da mit den Aliens kurz rumfliegt, die ihn dann wieder absetzen.
Und in dem Loch, wo der Typ sitzt, der seit 30 Jahren hat.
Und ich glaube, dass das so darauf anspielt, dass da jetzt auch einfach im Wald, wo sie pinkeln, einfach plötzlich völlig random in diesem Film Aliens landen, den er Geri sogar ein Küsschen gibt, weil er sagt, kann ich einen Kuss haben?
Ja, und dabei drückt er das Gesicht ein. Also es war nicht mit der Hand. Der gibt ihm so einen Kuss und dann siehst du halt, wie dieses Plastik so richtig so einfällt. Und es ist einfach so völlig emotionslos, also nicht mal Handpuppen, ist aber ich, dass ich so viel drauf rumreite, aber
man
man muss ihnen wenigstens zugute heißen, dass es nicht das 0815 Alien ist.
Stimmt.
Das
stimmt.
Ja, das kann man, kann man sagen, Maria, so kann man sagen.
Also, ich sag mal, jetzt wollte ich den Schreckspruch sagen.
Welchen denn?
Na, was sagt er immer?
Was sagt er denn immer?
Für das, was sie wollten?
Ah, ja. Für das, was es sein soll. Ja, genau.
aber diese Szene ist natürlich auch so, oh, guck mal, sogar die Aliens wollen auf Spice Girls Konzert und so.
Weil sie außerirdisch bekannt sind.
Genau.
Herm, wie fandst du das denn, diese Szene? Da bin ich mal gespannt.
Das war damals, als du 12 warst.
Du bist ja auch ein Alien-Experte, so ein bisschen.
Ja, Herm, du bist ja quasi unser Alien-Experte.
Stimmt, ich war kurz an E.T. erinnert, weil das Raumschiff auch so eine Form hatte und das kurz so aussah.
Ja, und der Nebel und so, ne? Ja.
Also ist es eine Hommage an E.T.
Ja. Und ich fand es sehr, ich wusste, wie ich damit umgehen sollte, dass der Alien natürlich sofort Jerry an die Brüste fassen wollte. diese Gummihand dann so ins Bild. Nee, gar nicht Jerry, sondern Mel B. Und dann kam so diese Gummihand so ganz langsam ins Bild. Dann haut die den so.
Und dann meinte sie, naja, du hast doch gesagt, sie sollen dir die Hand geben.
Und dann haut er die so, stimmt, die ihn so weg.
Aber sonst, die sahen echt komisch aus.
Ja, ja, echt komisch. Ja. Also auch unheimlich komisch. Schau mal vor, so einer steht bei dir in der Ecke, wenn du nachts im Bett aufwachst so, und sagst so, hi. So,
das finde ich übrigens, das wäre übrigens das Merkwürdigste. Hi.
Ja, aber deswegen sage ich, weil die haben ja so geredet, so halb normal. Das war einfach, und diese Schultern oben und dann dieser Kopf unten. Ich habe das alles nicht verstanden, aber ich war in dem Punkt des Films, also wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte, da kommen wir ja gleich noch, können ja gleich weiterschreiten. Aber ich war schon da an dem Punkt, wo mich das gar nicht mehr überrascht hat. Also wo ich einfach nicht mal mehr, man hat nicht mal mehr in den Augen gerollt. Es war einfach normal, es war konsequent in diesem Film. Absolut. Ab da. Es war einfach so, jetzt passieren nur sinnlose Sachen, dass da jetzt Alien kommt, ist einfach so völlig konsequent.
Das hat sie ja auch nicht weiter, also wenn sie irgendwie versucht hätten, da manche Sachen auch real darzustellen, wären die ja ab jetzt in einem Krankenhaus.
Ja.
Aber ich fand das auch so genial, dass sie einfach auch alles verstanden haben, was sie gesagt haben. So,
zwischendurch gar nicht.
Ah ja, ist das mit 3K oder mit 4K? Oder?
Und dann sie so, mit 4 natürlich. Ja.
Aber auch diese faule Schreibe, muss man auch mal überlegen, dass das Klo einfach kaputt ist und diese ganze Szene konstruiert wird, weil die jetzt alle da hingehen. Ich meine, allein, mir fehlen einfach die Worte. Allein dieser Bus, der... Ich verstehe es einfach nicht. Warum fahren die da rum? Die leben in diesem Bus. Ich fand ja so geil, die Victoria da mit ihrem Laufsteg und Sporty Spice natürlich mit dem Home Trainer so.
Die hat eine eigene Ecke im Bus. So.
Genau.
Und das Baby Spice auch eine Schaukel.
Ja,
hat.
Und die ganze Zeit nur so Lollis lutscht irgendwie.
Alles voller
Scary
Kuscheltiere.
Scary Spice hat irgendwie gar keine richtige Ecke.
Ja,
ne?
Alles voller Kuscheltiere.
Weil Scary hat keine richtige Ecke. Das ist irgendwie so ein bisschen Leopardenfell. Hängt
Geri
da irgendwie
auch
so
nicht so.
Ja, die hängt immer
in
der Mitte
Geri
ab.
Geri sitzt
so
immer in der Mitte und spielt Schach.
Aber die hängt. Ah, siehst du, die hängt in der Mitte ab, so ein bisschen Mittelpunkt, vielleicht stehen wollen und so.
Ja, die auch ganz krasses gemacht. 9 Monate nach dem Film ist sie ausgestiegen bei den Spice Girls.
Ja, ich glaube, die Asiatin hat den Bus gebaut eigentlich. Und Trevor war der Roadie vor Meatloaf.
Dass da übrigens auch noch ein riesen Aquarium drin war. Also wie kompliziert kann man denn so einen Bus machen?
Genau, und Scary Spice ja zwischendurch auch einfach mal die Fische anschreit.
So. Ja, und auch so ranhaut an das Glas.
Raus,
guck mal, der ist verrückt, der hat rote Striche.
Aber das war ja der Catchphrase damals, so mehr oder weniger der Catchphrase, dieses in die Kamera schreien, so...
Aber der dieses Aquarium, das hat doch bestimmt hier aus deiner Lieblingsserie da, Maria, auf D-Max. Das guckst
du Aquariumbauer.
Oh, die Aquariumbauer.
Tolle Serie.
Das finde ich nicht so gut.
Oh, Herm findet die gut, höre ich gerade.
Ja, ich sehe das nur selten, aber ich finde es auch immer interessant. Ich gucke den immer sehr gerne in der Planungsphase zu.
Ja, ich finde es auch immer gut, aber 3-4 Folgen und dann machen die auch immer das Gleiche, genau wie bei den Baumhaus.
Ja, ja. Ich kann euch, wenn dir sowas gefällt, und dir auch, Herr, wenn euch beiden sowas gefällt, kann ich euch sehr, muss man da irgendwie aber irgendwie wo zum Streamen suchen. Das ist so ein Ding, wo halt so Typen kommen und so in Amerika so Männern den Hobbykeller geil machen.
Ja, ah, ja. Hab ich auch schon.
Der Hammer.
Das heißt irgendwie Man Cave.
Ey, es ist Pimp My Ride in 1000-mal geiler. Ah, wir machen hier noch einen Pooltisch und den kann man umdrehen, da wird's ein Kicker. Und hier machen wir unsere NFL-Area. Kannst du mit deinen Jungs gucken am Wochenende. So.
Und wie die immer auslippen und dann die Frauen mal, oh, heute sehe ich dich gar nicht mehr oben.
Genau. Und dann immer das Geilste, und dann haben die es alles so geplant und dann kamen einfach so 15 Mexikaner, die das bauen. Das ist die Mitte und so, okay, don't know, qué pasa.
¿Dónde está casa de Pepe?
Genau. Den hat er eine Probleme und dann machen die es halt so und haben gar keinen Bock drauf.
Auch dieser Pool-Dude, die mag ich auch.
Ja, das ist herrlich.
Ach, wenn Leute so Sachen bauen, ne, gucke ich total gerne. Aber die Sendung mit denen, wo die so Riesenmaschinen und die Fischer, diese Hochseefischer,
ja,
die finde ich viel geiler.
Alaska-Fischer. Ja, John, letztes Jahr ist rausgefahren.
Und immer
dieser
eine, immer der Kapitän so mit der halben Kippe, der oben so und immer nur so Sachen so durchsagt und unten alle ums Leben überleben kämpfen.
Ja, ja.
So sieht das immer aus, wie die, hört
aber
auf.
Ich finde immer,
emotional.
Ich finde aber immer, eine Folge hast du da gesehen, hast aber leider alle schon gesehen. Das ist immer
aber
der Kippentyp,
die halt alle,
der so einen Kaffee immer trinkt.
Absolut.
Und dann immer der Neue, der Newbie ist an Bord. So.
Ja. Ah, du hast das noch nicht gelernt, du hast ja deine Sporen noch nicht verdient.
Ja, ja, und dann rutscht dem einmal so irgendwie das Gitter ab und alle
scheiße,
so.
Scheiße, der Junge hat's wieder verkackt.
Dave wäre fast gestorben.
Aber wir müssen, ich sehe schon, einen neuen Podcast machen für über solche Serien.
Aber wir haben ja jetzt dieses, was wir für uns entdeckt haben, ist dieses Man vs. Food, wo der Typ jedes Mal zu einem
Klassiker.
Competitive Eating Contest geht.
Adam irgendwas, ja.
Der ja später einen kleinen Shitstorm hatte, ne? Der war ja dann irgendwie, der hat da so krass abgenommen nach dieser Show und war da so voll, fast schon so modelmäßig, der hat immer so ein bisschen chubby, ne? Und hat ja irgendwie so ein bisschen so rassistische Kommentare auf Twitter gemacht.
Cool.
Classic. Ami-Promi. Aber hey, ich will euch die Sendung nicht verderben.
Ja, alles gut.
Solange Essen drin ist, alles gut für mich. Herr, was ist deine Lieblingssendung?
Ich weiß auch nicht, wo diese Sachen bauen. Ich fand auch die Holzfäller eine Zeit lang interessant, weil da war auch mal einer dabei, der dann so der Junge war und der mal Scheiß gebaut hat.
Die hatten auch so krasse Geräte, ne, mit denen die diese Holzbäume so, die vorne an den. Boah, ich liebe die Sendung, ne? Dass D-Max quasi als Motto hat, nur für Männer zu sein, macht mich jetzt mal so wütend, weil ich gucke nichts mehr als D-Max und ProSiebenMax. Das habe ich schon immer früher bei Radio 1 gehasst, dass es hieß, nur für Erwachsene.
Ja.
Weil ich dachte, nee, ich höre euch auch, ihr Wichser.
Das habe ich bei Baustellen gehasst. Eltern haften für ihre Kinder. Ja. Was soll das? Aber als Kind will man doch da rein.
Ja, aber deine Eltern haften doch.
Ja. Genau.
Was ich übrigens beim Film nicht verstanden habe die ganze Zeit, die proben ja für die Royal Albert Hall, ne, für ihren riesen Auftritt, den sie da haben. Aber sehe ich das richtig, dass sie die ganze Zeit nicht auf der Bühne der Royal Albert Hall, sondern im Eingangsbereich der Royal Albert Hall da...
Ja, oder in irgendeinem komischen Ballsaal.
Ja, und da steht dann auch eine Sofasitzecke, wo dann die Freunde sitzen können. Das habe ich irgendwie nicht verstanden, warum sie da proben.
Aber auch da hatten sie wieder nur 20 Sekunden. Ja. Zeit für sie.
Aber das war doch normaler Proberaum einfach. Also,
nee,
das war ja quasi dann gar nicht im...
Achso, nee, das war nicht die Royal Albert Hall, genau. Das war so eine Probehalle.
Die Albert Hall ist ja quasi das mit diesen roten Sitzen am Ende.
Ja, genau. Aber nee, das sah aus wie der Eingangsbereich davon. Das hat mich so von, weil das sah nicht aus wie ein Proberaum, sondern halt wie so ein großer Eingangsbereich von der Halle.
Habe ich auch gesagt, weil vor allen Dingen der Boden auch so Fliesen waren. Das ist ja kein Proberaum.
Ja, und so große Glastüren und sowas.
Ich sehe schon, wir haben mal zwei Lager jetzt, genau. Wir haben jetzt gerade mal zwei Lager zum ersten Mal in diesem Podcast. Und die zunächst sind, glaube ich, einer Meinung, dass
einfach
ein ganz
Halle
normaler
irgendwo, wo die halt
drauf
proben, genau.
Damit
der
am Ende schön durchkerchern kann.
So große Acts-Proben immer in so großen Hallen.
Ja, irgendwie. Und es ist immer dieser Holzboden auch, oder? Ja. Also für Tänzer und sowas ist doch...
Also wenn Herm, lass es uns mal so sagen. Wenn wir unsere erste Band gründen, wir vier, dann hoffen wir mal, dass Herm und ich uns um den Proberaum
kümmern. Ich würde mich viel mehr interessieren, wenn wir eine Band machen zu viert, wer da der Frontmann ist. Ja, stimmt, ja. Muss schon Nils sein. Der Erfahrenste. Herm sehe ich am Schlagzeug. Maria sehe ich.
Ich bin Bass.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wollte ich Bass sagen.
Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe ja mal in der Metal-Band Bass gespielt.
Mega.
Ja? Ja.
Das ist ja auch eine sehr musikalische Familie. Ich hatte einen orangen E-Bass und habe in der Metal-Band gespielt.
Geil.
Oh, nice. Ich hätte aber gerne so ein Keyboard, aber so eine Keyboard-Gitarre. Aber mit so zwei Dingern, mit so zwei Keyboards, weißt du? So ja, völlig übertrieben. Und ich bin auch der Einzige, der so Glam-Frisur hat und so.
Das ist ja geil, eine Double-Neck.
Aber
ja.
Eine Double-Neck, da kriegst du so eine Sehnscheidentzündung, weil du kommst so.
Ja, ich bin doch.
Was ich auch geil finde, es gibt so Gitarristen, die haben eine Double-Neck, wo das links und rechts ist der Lauf.
Ja,
ne? Dann spielen die so.
Ja, kennst du aber dieses kreisrunde Klavier? Habe ich noch nicht mal gesehen. Das ist auch der übelste Hammer. Wo so ein Typ einfach. Das Klavier ist ein kompletter Kreis. Und jetzt so eine Mitte und dann dreht er sich auf so einem Drehstuhl. Hammer.
Finde ich auch geil. Aber so eine. Aber das habe ich noch nie gesehen. Das wäre geil. Eine Double-Neck mit Keyboard und Gitarre.
Aber Herm,
also eine Seite oder
Herm kann ich mir übrigens gut, Herm könnte so Percussion sein.
Was ist denn jetzt los?
Ja. Weißt du, so ein bisschen Bongo, aber auch so ein bisschen hier diese Dinger.
Das Glockenspiel
und so. Diese scheiß Klopfbock, die Hippies haben, wo man drauf
ist. Mein Vater war immer in allen Bands Percussion.
So? Ja. Oh Gott.
Mein Vater war immer in allen Bands Percussion und alle waren immer neidisch, weil er quasi 10 Instrumente gespielt hat, worauf er eben mal dieses Schüttelei und dann immer
Schüttelei.
So.
Hat er auch so ein Bierfass gehabt, wie der von Slipknot?
Vor, die echten Eier würden zu Schüttel.
Ja. Auf jeden Fall. Mein Vater hatte.
Was ich mir beim Herm auch extrem gut vorstellen könnte, ist, dass der für eine Nummer dann nach vorne auf die Bühne kommt und ein Saxophon-Solo spielt.
Warum kriege ich die ganzen uncoolen Sachen?
Hä? Was? Hallo?
Entschuldige, Saxophon. Mein Vater ist übrigens Saxophon-Lehrer.
Das ist der Backbone. Okay. Ich fände übrigens lustig, die Vorstellung, dass wenn echte Eier auch immer so rascheln würden.
Ich habe das übrigens, Hermi, ich habe das gar nicht als die uncoolen Sachen empfunden. Sondern eher als die lustigen.
Das ist gut, das ist gut, das ist gut.
Okay,
aber sonst sehe ich die auch als Drummer.
So habe ich es losgeschickt.
Lass uns mal im Film voranschreiten, Freunde. Ich habe aber erstmal weil ich drauf Bock habe.
Ich habe noch ein Lieblingszitat aus dem Film.
Ich habe auch noch eins aufgeschrieben.
Babys dürfen überfällig sein, die Spice Girls nicht.
Ja, okay. Sehr, sehr gut. Ich sage dir mal meins. Ich habe eins aufgeschrieben. Ja. Und zwar, es ist eine Stelle, bei der Mel C, ist die Spotty Spice, Mel C mit einem von diesen halbnackten italienischen Dudes spricht. Ja. Und er wird nur zu ihr hingeschnitten und sie sagt folgendes. AC Mailand? Nee, Alter, die haben doch totale Schwächen im Mittelfeld.
Stimmt.
Weil das war auf so vielen Ebenen random. So, ja, ich bin der Fußballfan und es ist so mega generisch. Die haben doch totale Schwächen im Mittelfeld.
Vor allem, wie ging dieses Gespräch los? Der Typ muss ja dann sofort sagen, sag mal.
Ja, halt einfach, ist ein Mann, ist Italiener, die haben bestimmt, und sie ist ja Sporty Spice, die haben ja auf jeden Fall über Fußball geredet. Ja. Fand ich sehr gut. Und übrigens, auch noch ein Fun Fact, ich fand total witzig, dass Dominic West von The Wire, unser McNulty, ist
der
dieser
Fotograf. Ja, habe ich auch gesagt. Von hier direkt zu
aber
The Wire.
Aber ich glaube, damit war der noch kein großer Star. Ich glaube, das war eine ganz normale bezahlte Rolle.
Hat man ja an
Rolle.
Der Frisur schon gesehen.
Genau, damals war der noch gar nicht. Also war kein Cameo sozusagen.
Ich wusste auch gar nicht, das ist der Engländer?
Der ist Engländer, genau. Der hat in The Wire tatsächlich diesen Baltimore-Akzent komplett sich angelernt. Und der hat ja auch bei Sparta auch mitgespielt. Der ist in diesem Rat, einer von diesen ekligen Politikern da.
Ich finde, dass der so ähnlich aussieht wie Angel. Egal, weiter geht's.
Stimmt, Buffy, ne? Ja.
Es gibt ja auch noch eine Szene, auch so eine Vision, wo sie sich vorstellen, dass ihre nächste Single nicht mehr chartet oder nur noch ganz schlecht.
Oh, aber mit dem
dann stehen
Judge.
Sie vor Gericht.
Ja.
Da ist Stephen Fry, der Richter,
sehr lustig.
Der sie dann dazu verurteilt, nur noch auf Platz 198 zu sein,
und
nur das Single oder so.
Shows.
Genau, nur noch drittklassige Shows zu spielen und so. Und als er fertig ist mit seinem Urteil, sagt er am Schluss, haut er den Hammer und sagt dann beim Rausgehen, ruf Gary Barlow herein.
Und das Lustige ist, diesen Satz haben sie extra geändert in der US-Version, weil da keiner Gary Barlow kennt. Das fand ich sehr lustig. Ja.
Weißt du, was
bin sie dann dafür?
Das habe ich schon wieder vergessen, weil das war irgendwas, was ich auch nicht kannte.
Ich
Donald Trump
auch,
oder sowas.
Ich habe es aber auch gelesen, es war eine Band, Hootie and the Blowfish.
Ah ja, genau.
Hootie and the Blowfish. Ja. Wow, als Äquivalent zu Take That. Das ist ja krass.
Aber du musst mal darauf achten, wenn das nochmal guckt, oder ihr alle, bei eben dieser Richterszene ist Folgendes passiert, was oft passiert in diesem Film, was für mich ein Beweis dafür ist, dass im Edit auch nicht wirklich so super nochmal extra mal gegangen ist und auch nicht viele Takes gemacht worden sind, glaube ich. Dieser Richter, kannst du genau sehen, der schaut am Ende kurz in die Kamera. Der macht einmal so einen Schwenk, dreht er sich um und du siehst, also quasi der absolute No-Go, wo jeder Regisseur sofort sagt, nochmal neu drehen, weil das kann ja mal aus Versehen passieren. Guckt er in die Kamera und das passiert recht oft. Also das ist eine von den Spice Girls passiert, stört einen gar nicht, weil irgendwie spielen die ja eh sich so selbst. Ja. Aber es passiert echt häufig, auch dieser Dokumentartyp, dass er wirklich in die andere, also nicht in seine Doku-Kamera, sondern in unsere Kamera guckt. Wo ich immer dachte so, hä, das ist, würde halt nie durchgehen bei einem ernstzunehmenden Film. Irgendwie.
Ich glaube, dass sie quasi nicht wussten am Set, dass das eine schlechte Sache ist, wenn das passiert.
Ja, genau. Ich glaube, die wussten,
also,
wenn
sie es gewusst hätten, hätten sie es nochmal gemacht. Ja. Aber ist doch witzig.
Ja, genau,
weil
stimmt.
Er soll halt in eine Richtung gucken und das ist ja eine der verfügbaren Richtungen.
Und dann haben sie sich alle nochmal eine aufgelegt und dann geht's einfach nochmal weiter.
Und dann kam wieder der Typ, habt ihr die Aliens drin? Ja.
Sie sind dann am Schluss, nachdem ihre Freundin das Kind gebärt, müssen sie schnell zu ihrem Auftritt in die Royal Albert Hall mit ihrem Bus. Meatloaf ist verschwunden, deswegen müssen sie selber
fahren.
Darf
ich kurz unterbrechen?
Die Brückenszene.
Darf ich kurz unterbrechen?
Bitte, erzähl.
Weil du lässt nämlich gerade meine Lieblingsszene des kompletten Films aus. Und zwar, sie sind im Krankenhaus, während ihre Freundin, das sehr lange dauert, bis die Wehen einsetzen und das Kind geboren wird. Und dann sitzen sie im Wartebereich und dann kommen Eltern auf sie zu, die sagen, ja, unser Sohn, ich glaube, er liegt im Koma oder so, und ob sie da nicht was tun können, um irgendwie zu helfen. Ja,
genau, stimmt.
Und dann gehen sie da hin und sagen, ja, hallo, also, ihr Spice Girls, ich bin so, ganz ich bin kurz. So.
Und du hast den Einstieg aber verpasst, der Einstieg davon ist ja das Geilste, sorry, Herr, aber ganz kurz, wo ja dieser Typ dann kommt, sind sie die Spice Girls und sie sind so, ein paar davon?
Ja, und Baby Spice sieht einfach auf dem Boden im Krankenhaus, ja. Sorry, würde ich nicht empfehlen.
Jetzt weiter so, aber das war mir wichtig, dass du diesen Anfang, weil die Szene ist echt der Hammer, aber diesen Anfang, wie das eingeläutet ist, ist schon so geil. Ja.
So, und dann stehen sie zu dritt, glaube ich, an dem Bett von dem Jungen, der halt im Koma ist oder schläft, hat keine Ahnung was, und der reagiert nicht und sie sagen so, ja, hallo, ich bin so, und was machen wir jetzt? Ja, red doch einfach mal weiter, und dann muss dann sagt dann irgendwie Victoria Beckham zu der anderen, so, Jerry, du könntest auch dein Oberteil ausziehen. Und dann sagt sie, er hat doch eh die Augen zu, und dann so, zack, gehen wir ihm die Augen auf und er ist wieder wach.
Ich finde übrigens lustig, dass du sagst, der Junge, der im Koma liegt oder schläft, weil wenn das Problem wäre, dass er nur schläft, finde ich sehr lustig. Ja, unser Sohn schläft, könnten sie da vielleicht mal kommen.
Ich finde auch geil, wie Herm das finde ich sehr gut.
Aber so haben sie es ja ungefähr auch angemeldet, weil die Eltern sagen ja, er ist auf den Kopf gefallen und wacht nicht mehr auf oder irgendwie so.
Nee, sie sagen, er ist bewusstlos und wacht nicht mehr auf.
Genau, die wirken aber überhaupt nicht traurig. So. Nee, und der so Vater noch so komisch, dieser komische Blick einfach.
Ihm ist es total peinlich, dass die Mutter fragt.
Ja, aber dann, als sie dann sagt, ich könnte mein Urteil aussehen, ist der Vater ja auch so.
Also ich bin an Bord. Ich glaube, ich habe auch die Augen zu.
Die freuen sich auch gar nicht, dass ihr Sohn gerade aufwacht, sondern es wird erstmal die Spice Girls. Aber jetzt, wo du sagst, wäre dieser Film noch etwas bekannter auf der Welt und sozusagen ein richtiges sozusagen sowas wie Forrest Gump oder sowas, oder irgend so ein den wirklich jeder tausendmal gesehen hat, dann könnte das ein richtiges Meme werden, eigentlich, dieses Augenöffnen von den, oder? Das ist so ein gutes GIF, so dieses Augenöffnen.
Er hat übrigens, hast du schon auch gelesen, Herm, den Rekord für die finanziell beste Eröffnung an einem Super Bowl-Wochenende eines Films, also hat am ersten Wochenende 11 Millionen.
Ja, wundert mich gar nicht, weil ich habe das ja heute so in meiner Insta-Story so ein bisschen so gezeigt, dass ich den Film gucke und das so ein bisschen kommentiert und so, weil ich es einfach so lustig fand. Und ich habe erstaunlich viele Nachrichten bekommen von Leuten, die halt sagen, dass sie den im Kino gesehen haben damals. Mhm. Also und vor allem gleich Jungs wie Mädchen, gar jetzt nicht nur irgendwie Mädels, sondern auch super viele Jungs.
Die waren dann auch so zwei Jahre so mega krass da und dann waren die einfach wieder weg.
Ja. Also ich glaube, in Deutschland waren es auch so 700.000 Leute, was ja schon echt eine Menge ist. Und ich fand's auch, weil die waren einfach so krasse Stars. Und ich finde auch, die wirken in dem Film, also ich war sehr gespannt auf, wie das aus heutiger Sicht wirkt, weil die sind ja da auch erst Anfang 20 alle und sowas. Und da ist es ja oft so, wenn man die dann so sieht, dann, also ich finde, wenn man heute Britney sieht, wie sie damals in den ersten Jahren war, dann sieht die halt schon noch sehr so kindlich und so aus. Aber ich finde, die wirken den ganzen Film über wie echt krasse Stars einfach so. Fand ich.
Ja, und die bewegen sich auch krass. Ist mir auch aufgefallen, so dieses, ich meine, man kann ja von den Spice Girls halten, was man will, ob man jetzt da Fan war oder nicht. Also schlecht finden kann man sie ja eh nicht. Also es war doch war eine lustige Nummer. Allerschlimmstens sagst du, es war eine lustige Nummer. Also ist mir egal, okay. Ja. Aber man muss echt, ist mir bei dem Film halt aufgefallen, dass manchmal, ist genauso wie bei der so Johnny, wie heißt der nochmal hier, Walk the Line hier.
Johnny Cash
Doku oder so große Musiker, dass selbst bei diesem Film mir so aufgefallen ist, ja, hey, krass, also Spice Girls sind einfach schon eins der größten popkulturellen Dinge, die wir auf dieser Erde haben, so in den letzten 100 Jahren. Die werden in jedem großen Top 100 popkulturelle Dinge genannt, jeder auf der ganzen Welt kannte sie. Und
obwohl die echt nur sehr kurz da waren.
Ja, aber das ist einfach total krass, das ist so ein Riesending gewesen. Und ich finde, das merkt man in dem Film, ich glaube, das meint auch Herm so ein bisschen, dass man auch sieht, wie die sich bewegen. bewegend. Das waren halt auch schon echte Stars. Also ich muss sagen, die haben ja in diesem Film, super, obwohl der Profis Scheiße so irgendwie ist, haben die ja krass abgeliefert. Genau, Profis, genau. Die haben immer dieses Lächeln gehabt, die haben ihre Rolle gespielt. Und dann bei diesen Tanzmoves merkst du ja voll, dass die wirklich das, die konnten ja auch echt singen, die konnten sich gut bewegen, diese Choreografie und so. Und das
finde ich übrigens immer krass, wenn man so Instagram-Videos sieht, auch so von, also von egal welchen so Musikern, also so amerikanischen Stars, so Ariana Grande oder so, wenn die so bei den Proben gezeigt werden, da macht einer mal kurz eine Bewegung und dann können die sofort, weil die mittlerweile das so krass können, dass sie denen irgendwas zeigen, das können die dann sofort singen, tanzen, da sind die einfach, das ist so völlig in die so übergegangen, finde ich mega krass.
Ist auch wahnsinnig schwer und dann auch der Druck, den man ja damals hatte, so und diese ganzen Fans und die Hotelbelagerung und sowas, also die meisten Boyband-Typen sind ja irgendwie verrückt geworden oder halt genommen oder sowas. Ich glaube Mel B hatte auch so ihre problematischen Phasen irgendwie. Die hat auch jetzt übrigens hatten so Fun
alle.
Fact.
Hatten die alle.
Ja, Sporty, so eine Reality-Doku, Spice, ne?
Hat dann auch sofort super krass zugenommen. Genau, hier Scary Spice, Mel B. B.
Genau.
Hat sich ja dann irgendwie, hat die sogar Crack geraucht bekommen oder von
Bobby B. oder
Eddie Murphy.
Ah ja, genau.
Und er hat es dann so abgestritten und so, also da war ja alles.
Über die gibt es auch so eine Reality-Doku-Serie in Amerika.
Aber mit dem danach, mit dem Typ.
Ja, ja, genau. Naja, aber, naja gut, aber
ich glaube, Baby Spice ist ganz brav gewesen.
Sind so ein bisschen abgestürzt, aber irgendwie so ein bisschen anders als so ein Robbie Williams, der dann irgendwie so in so einem Pool aufgedunsen, voll geguckt sitzt, so Streit. Die haben es ein bisschen versteckter gemacht. Zumindest, naja.
Krasses Phänomen auf
jeden Fall. Darf ich noch eine Sache kurz sagen, die ich super cool bei den Spice Girls finde, von der ich bis heute gar nichts wusste, erst weil ich heute den Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe. Und zwar haben sie kurz nach dem Film, also im November 97, haben sie ihren Manager entlassen, den sie bis dahin hatten, der die auch so groß gemacht hat und sowas. Und haben dann einfach diverse Sachen selbst gemacht. Ich zitiere mal kurz. Jeden Mitglied der Gruppe oblag ein bestimmter Verantwortungsbereich. Mel B. übernahm die Tourkontrolle. Jerry hat die Sponsorenverträge gemacht. Emma Bunton das Personal, Ablaufprogramm und Wohltätigkeiten. Beckham die Verkaufspolitik und Mel C. die Plattenfirma, Singles und Formate. Also haben die dann so ein DIY-Ding dann daraus gemacht. Voll cool eigentlich.
Voll.
Aber mit Erfolg? Oder war das, weil es klingt ja eher so, als würde man jetzt lachen und sagen, das kann ja nicht funktionieren, wenn die das dann verpeilt irgendwie mal.
Ja, ein Album haben sie ja geschafft. Danach ging der nächste Satz ist dann, Anfang 98 brachen die Spice Girls zu ihrer Welttournee auf, die 102 ausverkaufte Konzerte in Europa, Nordamerika und so weiter beinhalten würde. Krass. Also schon krass.
Krass. Allein ausverkauft so eine Welttournee kannst du ja eh schon eigentlich, wenn du es jetzt nicht komplett verkackst, eigentlich davon dann leben, den Rest deines Lebens wahrscheinlich. Leben
und dann kurz danach ist Gary ausgestiegen und die hat im Interview gesagt, dass sie einfach nicht mehr, sie hatte das Gefühl, sie wird nicht mehr gebraucht. Das fand ich so eine ganz komische.
Die haben sich doch bestimmt genau wie Diktatur halt hinter den Türen
sie hat sie auch
gestritten.
Gesagt, sie haben sich auch nicht mehr gut verstanden, aber sie hatte auch das Gefühl, dass sie nicht mehr, also hat sie 10 Jahre später erzählt, dass sie nicht mehr, dass quasi ihre Rolle da nicht mehr, sie hatte irgendwie, wusste nicht mehr, was sie da jetzt noch soll.
Aber die war schon so der Star der Truppe, oder? So ein bisschen.
Nee, ich hatte immer das Gefühl, Mel B ist der
Star. Gab's gar nicht, oder?
Gab's gar nicht.
Ich fand Mel B.
Ich finde, es gab eher so...
Weniger Star war schon die Baby Spice, so ein bisschen.
Ja, genau. Ich finde, dass Emma und vielleicht zum Teil auch Sporty eher so die mehr Nischiger. Im Hintergrund waren, aber eigentlich waren die alle sehr gleich.
Wahrscheinlich, weil es weniger Fans, also Girls gab,
die auch
die
so
halt
unterschiedlich waren. Ja. Ne? Dadurch war irgendwie für jeden Platz irgendwie so.
Aber eigentlich genial, ne, das Marketingkonzept. Also auch damals, weil ja damals konntest du ja mit Plattenverkäufen auch wahnsinnig viel Asche machen. Also das war ja eine Goldgräberstimmung und so, ne? Und dann, das kriegst du ja an jeder
in dem Fahrwasser ist ja auch hier, die sind ja auch die No Angels dann.
Ja, ja.
Die haben allein mit den Puppen, die es von denen zu kaufen gab, haben die 11 Millionen eingenommen. Dollar.
Alter. Meinst du, dass die Filmemacher an irgendeinem Punkt überlegt haben, ob sie auch Puppen von den Aliens machen als Merch?
Das wäre heute auf jeden Fall super viel wert.
Ich schwöre dir, dass es die gab.
Oh, das wäre so ein gutes Geburtstagsgeschenk.
Als Radiergummis.
Jetzt, am Schluss gibt es ja noch eine tolle Szene, sie müssen dann zu diesem Auftritt und rasen dann mit dem Bus los und alles wird knapp und dann wird der Bus gleichzeitig auch so, wie die letzte Szene des Films auch erzählt, also der Produzent pitcht das, was wir gerade sehen sozusagen und dann fahren sie auf die Towerbrücke zu und die Towerbrücke geht auf, oh Gott, sie müssen das einfach noch rüber schaffen und sie müssen drüber springen, aber das wäre doch ein viel zu teurer Stunt und dann sieht man halt so ein Matchbox-Auto, das über so ein Modell der Towerbrücke springt und dann danach, als es aufkommt, wieder der normale Bus, als Schnitt wieder der normale Bus ist. Ein Klassiker, ein klassischer Gag, aber immer wieder lustig, finde ich. So gesweetet, wie in Be Kind, Rewind.
Ja.
Ja, ich fand den nicht so gut.
Aber der war auch zum Zeitpunkt, also 97, da war der auch noch nicht so gängig in Filmen. Ich glaube, okay. Mittlerweile ist es echt oft gemacht worden.
Behind Rewind war auf jeden Fall sowieso auch.
Ja, mittlerweile gibt es halt After Effects und so. Du kannst also selbst mit ohne Budget kannst du halt halbwegs, auch wenn es scheiße aussieht, das so faken, dass es wenigstens ein bisschen so aussieht.
Ich fand es genauso witzig wie zuletzt bei Wayne's World, wo die gesagt haben so, was, wir sollen nach London, das ist doch viel zu teuer für das Filmbudget und dann das ist schlechte Doubles über in London. Naja.
Ich würde gerne noch eine Sache, die habe ich mir noch aufgeschrieben, sagen. Ich fand, ist auch zum Ende, das passt also chronologisch jetzt auch da rein. Ich fand super lustig, also mein Lieblingsgag war am Ende tatsächlich, als Roger Moore dann so einfach völlig random ein Babyschwein streichelt.
Ja.
Das war einfach so, das ist so ein Gag, wo ich denke, da war ein witziger Autor am Werk. Weil das ist genau das, wo ich glaube, der hat auch so gemerkt, okay Leute, ich glaube, hier geht alles. Scheiß drauf.
Dann hat er es auch nachher gefüttert.
Aliens ging durch, das ging durch, das ging auch durch. Ey, ich mache jetzt meinen Vorschlag, ich traue mich. Ey, wie wäre es, wenn einfach Roger Moore am Ende völlig random und unerklärt einfach ein süßes Babyschwein steigelt. Die Katze gibt's nicht mehr, wird nicht erklärt. Und das fand ich, also jetzt nicht mal ironisch, das fand ich echt einen guten Gag, weil da hast du, ich finde, das ist so ziemlich, das ist ein selbstbewusster Gag. So ein bisschen so, da irgendein Autor war wirklich da, der hat einfach genau, was ich gerade meinte, so gedacht, ihm war es scheißegal.
Das stimmt.
Ich fand es auch total gut. Ich fand auch den Raum gut, in dem er ist. Ja. Einerseits irgendwie
steril,
so Feuer, aber dann auch so steril diese CDs auch und dann dieser eine Tisch in der Mitte, so auch so ein bisschen, als wäre er eigentlich so in so einer Irrenanstalt so eingesperrt.
Genau, in der Irrenanstalt und die Leute wissen, er denkt, er ist Dr. Evil und damit haben sie es ihm so ein bisschen eingerichtet.
Ja, vielleicht gibt es so eine Interpretation des Films, dass die ganze Story nur der Traum von Roger Moore ist, der eigentlich in der Klapse sitzt.
Wie bei Lost, dass er alles einfach im Kopf des Hundes.
Das Shutter Island-mäßig.
Jacob's Letter-Szenario.
Vielleicht muss man den Fight Club-mäßig dann nochmal gucken, so im Sinne von, da fällt einem erst auf, die gibt's alle gar nicht.
Falls übrigens jemand den Podcast regelmäßig hört, zu dem dieser Podcast ein Tribut ist, nämlich How Did This Get Made, da ist dieser Jacob's Letter Scenario Gag einfach so total gängig, dass sie sagen, ich glaube, es war ein Jacob's Letter Scenario, dass einfach irgendwie am Ende aufwacht und was?
Den sollte man viel öfter machen, diesen Gag, also tatsächlich, weil der ist so stark. Das ist das Einfachste zu drehen ever und das ist, erklärt auch alles.
Ja.
Und das ist so ein geiles Statement im Sinne von, selbst wenn man merkt, oh, wir haben uns da verstrickt, Leute. Ja. Ich glaube, das macht alles keinen Sinn mehr.
Jetzt wirf ein paar Aliens rein und dann...
Und dann wacht einer auf.
Und dann wirfst du Matchbox-Autos auf sie drauf.
Ich überlege, wie der hieß, der letzte Film, wo mich das wirklich aufgeregt hat, war so ein Brian De Palma-Film, wie hieß der nochmal? Ich glaube, bei so einem Boxkampf.
Ja.
War das nicht sogar hier mit der Frau Rebecca Romijn Stamos, da war sie noch mit John Stamos verheiratet. Da hat sie, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Die hieß, glaube ich, Femme Fatale oder so ähnlich, kann das sein?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Weil das ist auch die ganze Zeit so, geht die ganze Zeit darum, wer war es und oh, wie finden die da wieder raus aus der Situation. Und dann ganz am Ende wacht er auf. Und dann bist du wirklich so, okay, Leute, come on,
aber mir fällt da gerade spontan tatsächlich, ich hoffe, die gibt es nicht schon, aber wäre es nicht eine geile Idee, wenn man so einen Film macht? Das ist ein bisschen konsequent, ein bisschen penetrant die Idee, aber du machst halt so einen Film, sagen wir mal, der geht jetzt nur eine Stunde, bis einer aufwacht, so irgendwas passiert, dann wacht einer auf. Und dann geht aber der Film weiter von dem Aufgewachten so. Und dann geht es auch nochmal eine halbe Stunde, der erlebt irgendwas und dann wieder wacht ein anderer Typ auf. Und das ist immer nur so.
Aber das ist ja Inception.
Ja, so Inception-mäßig, aber dir wird nicht erklärt, dass es immer tiefer geht, eine Ebene, sondern es geht immer weiter. Und
wir fangen im tiefsten Traum an.
Genau, und du bist irgendwann so genervt davon, dass du denkst, wäre doch witzig.
Ich fände es gut, wenn der so, wenn es erst so ein super krass Szenario ist, eine Stunde lang, und dann wacht der Typ auf.
Das ist ganz langweilig, der macht sich einen Kaffee und so.
Genau, und dann so eine halbe Stunde ist er so, hört so Radio, liest so Zeitung.
Und dann kommt einfach der Abspann, so völlig random.
Der fährt noch so ins Büro, ich hatte heute einen Traum, ey, kann ich hier, also richtig krass, mein Gott, kann ich gar nicht erzählen.
Dann erzählt er den einfach nochmal,
wie ich das schon gesehen habe. Mag man mir jetzt vielleicht nicht glauben, aber ich habe mir genau das vorgestellt im Kopf, dass wirklich einer so und dann super langwierig auch einfach sich so ganz so einen Kaffee macht und dann ein bisschen überschüttet, nochmal ausschüttet, noch ein bisschen Milch nach.
Das klingt nach so einem ätzenden deutschen Arthouse-Film.
Ja, aber dann geht das dann trotzdem lang und dann geht das genauso weiter. Einer wacht er wieder auf und dann wieder einer, so ein super langweiliger Dude.
Der heißt dann ziemlich schlimmste Träume oder so.
Ja, Hammer. Herm, du bist doch dabei bei der Idee. Hast du Finanzen?
Ja, klar. Ich habe auch noch eine lustige Sache zu diesem Ende des Films quasi. Also ich fand es erstmal lustig, dass die Rockmusik kam, als sie in die Royal Albert Hall gestürmt sind. Und wir haben ja den Film bei Amazon Prime geguckt, weil der da gerade anzuschauen ist. Und da gibt es ja so eine Funktion, die heißt, glaube ich, X-Ray oder sowas. Und da kann man immer, die Leute, ich glaube, sogar sehen, die gerade im Bild zu sehen sind oder sowas. Oder generell die Besetzung. Und das habe ich mal angeklickt und habe so die ganzen Leute durchgescrollt, die da so mitspielen. Und da stand auch Peter Crouch, also der englische Fußballspieler,
der
sehr lustig ist und so. Und dachte, was hat der denn da mitgespielt? Weil der war damals, der ist 81 geboren, also war der damals beim Film 15, 16.
Aber auch da schon 2 Meter groß.
Und da habe ich mich so ein bisschen informiert und dann habe ich das Interview mit ihm gefunden, wo er erzählt, dass er damals riesen Spice Girls Fan war, aber das natürlich offensichtlich nicht zugeben wollte und dann deswegen mit seiner kleinen Cousine oder so dann zu dem Konzert hingegangen ist und dann waren die da im Publikum. Also man sieht ihn, glaube ich, im Film nicht, aber er war damals im Publikum des Konzerts.
Geiler, das ist ein Hammer. Ja. Also war das im Endeffekt, habe ich nämlich auch gefragt beim Gucken, das war dann auch echt ein Konzert, die da gespielt haben.
Ich fand das ja voll echt aus
und
nach Konzert.
Die haben dann quasi mit ein paar Kameras, mit Filmkameras, das so ein bisschen mit dokumentiert. Weil
ich
die
fand,
haben
dass das, also das Publikum aussah wie bei einem echten Konzert.
Ja, fand ich auch.
Da wird vorne, hat jemand ein A4-Blatt ausgedrückt, hier werden sie halt mitgefilmt.
Ja,
wenn
genau.
Sie reingehen, erklären
NDA
sie sich damit bereit.
Ja.
Genau. So. Ich fand übrigens gerade 2 Sachen. Erstmal gut, dass Donnyham gefragt hat, hast du Finanzen? Das ist einer meiner neuen
Absichten. Herm ist mein größter Finanzier, das war, wissen Sie, aber ich ist auch ein bisschen geheim eigentlich.
Den Satz nehme ich jetzt in ein paar Meetings mit demnächst. Hast du Finanzen? Oder haben Sie Finanzen? Muss man halt gucken.
Haben Sie Finanzen, Wharton, Sir?
Und dann habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, als Herm gesagt hat, ich habe mich da ein bisschen informiert, dass du jetzt 2,5 Tage so rumtelefoniert hast. So in England Leute so, ja, also ich bin Journalist aus Deutschland.
Ja.
Wir haben einen True Crime Podcast, der heißt Wiedersehen macht Freude.
Stimmt, du hast recht, ist mir gar nicht aufgefallen, das Detail. Ich habe mich informiert. Ja. Aber du hast gegoogelt, Herm, ne? Einfach, oder?
Ich habe geklickt bei Amazon Prime und da kam das. Ich musste nicht mal googeln.
Stimmt, er hat es ja sogar gesagt. Ja. Ja,
ich habe auch im Abspann gelesen, dass Elvis Costello mitgespielt hat.
Ja, der war
hat.
Irgendwie Barkeeper oder irgendwas. Habe ich auch gelesen.
Ah, ja.
Gar nicht mitbekommen.
War der bestimmt, als der Manager so ewig in der Bar saß, als er dachte, dass sie nicht zu dem Konzert kommt.
Die ganze Whisky
trinken. Aber gutes Stichwort. Abspann. Da müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz drüber reden.
Da müssen wir
noch
mal ran.
Dieser Abspann ist ja, also da war ich wirklich dann, ich habe ja vorhin gesagt, irgendwann ist Augenrollen vorbei. Ab so einem Viertel machst du es nicht mehr. Da fing ich wieder an.
Das war
mir dann auch echt zu viel und dann habe ich wirklich auch nur noch gelacht. Das fand ich nur noch witzig.
Ich fand es gut.
Ich fand das, also das war so, nee, war es nicht, weil das haben sie sich nicht verdient. Muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Diesen Gag, in Anführungszeichen, ja, den sie gemacht haben, ist ja quasi in so eine das ist ja wie eine Rechtfertigung für den ganzen Film. So, ja, wir haben das und das so gemacht und wir nehmen uns nicht so ernst und so. Nee, das hast du dir nicht verdient. Da muss der Film schon eine andere Richtung einstellen, damit du so quasi, damit das war ja in sich schon wieder albern, fand ich dann. Ja. Und allein, wie sie dann zur Seite gucken, ganz am Ende, da ist irgendwie die Bombe im Bus ist
genau.
noch da.
Das war ein guter Gag, fand ich.
Nee, der war so scheiße und die gucken auch so schlecht. Und du merkst halt vor, dass dieses Timing nicht so ganz checken, dass irgendeiner mit einer Lampe steht neben denen. Und beim Wort Bombe mach ich einmal so einen Flacker und dann guckt ihr alle doch links. Und das sieht man halt voll, dass die das.
Ich fand halt so ein bisschen verwirrend, weil der Film sollte ja quasi so eine überzogene Version ihrer Realität sein.
Ja.
Ne? So.
Das haben wir jetzt,
und auch von ihnen selbst. Und der Abspann aber ja auch.
Ja,
also
da bist du auf meiner Seite, oder?
Aber der Abspann sollte quasi so, aber jetzt mal real, aber ist es ja auch nicht. Und dann dachte ich, okay, jetzt kriege ich also 2 unterschiedliche pseudoreale Szenarien.
Sie hat es besser formuliert als ich. Marie hat es besser hingekriegt zu formulieren, wie. Aber das meine ich damit. Sie haben es sich nicht verdient, sozusagen. Also, das hat dich verwirrt. Ich meine eher sozusagen, vielleicht ist es verwirrend, wie ich das gerade formuliere, aber ich meine das, was du gerade sagst.
Na, sie machen im Abspann das, was sie ja im ganzen Film schon machen.
Ja. Deswegen macht es keinen Sinn.
Deswegen sind Christopher Nolan-Filme nichts für euch.
Ja, ist doch echt so.
Weißt du, geht es um alternative Realitäten. Da geht es auch um Paralleluniversen.
Wenn du jetzt die vierte Wand durchbrechen sagst, dann hau ich da eine rein.
Na, die durchbrechen sie am Ende, aber sehr, sehr erwartbar irgendwie.
Also ich fand Beetlejuice auch einen guten Film.
Der ist super, aber ist ja nicht von Christopher Nolan,
oder? Ja,
aber
da gibt es auch eine alternative Realität.
Was der ist aber dann nicht von Nolan, oder?
Nee, Tim Burton. Aber ja. Achso, du meinst quasi die Todeswelt, das Jenseits.
Ja.
Ja, gut. Das Jenseits ist auch eine alternative Realität.
Der Hommage an Hemd ist doch ein bisschen Beetlejuice-ig.
Ich sag nachher den Namen dreimal und dann geht's hier los.
Oh.
Candyman.
Herr, was hast du von dem, hast du dich angesprochen gefühlt am Ende? Hast du dich so umgeschaut?
Ja,
dazu
kann man,
gar nicht, oh, warte mal, werde ich dir angesprochen?
Dazu kann man ganz kurz zitieren, was Herm ja in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, als wir gesagt haben, wir gucken Spice World. Da hat Herm ja geschrieben, oh, am besten fand ich damals, als sie mich direkt angesprochen hat. Oder als sie die Leute im Kino angesprochen haben, dass sie nicht knutschen sollen.
Ja, gut, aber muss man dazu sagen, dass Herm halt tatsächlich gerne auch ins Kino in einem kleinen Gucci-Kleid geht und natürlich von Victoria eigentlich sich angesprochen gefühlt hat.
Ich muss muss zugehen, ich habe den Abspann nicht mehr geschaut, weil dafür keine Zeit mehr war, weil das zu knapp für die Aufnahme war. Aber war das, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann das kam mit diesem, wo dieses Publikum ansprechen, aber dann war das ja scheinbar da, dann muss ich das nochmal
schauen. Wirklich, ja, das ist wirklich das ganze Ende von dem, der Abspann geht ja auch eine Weile, die laufen dann so rum durchs Set und im Endeffekt, wenn ich es richtig verstanden habe, erklären die ja quasi jede von den wichtigeren Rollen wird quasi so selber nochmal erklärt, was sie sich dabei gedacht haben. Also dass quasi die Schauspieler sich selbst spielen, wie sie über ihre Rolle reden, die sie in dem Film spielen müssen.
Ja, oder Alan Cummings dann so, ja, also die Leute dürfen nicht wissen, dass ich aus Schottland bin, dann mache ich halt hier so ein
dieses
bisschen
Fake Car-Toupé, Bus-Toupé, was genau. Soll das und so. Also so die Nummer. Und dann gehen sie irgendwie, es ist auch so ein, ist ja eine Plansequenz auch sogar, ne? Ja, das geht dann irgendwie ganz lange. Und dann am Ende dieser Plansequenz gucken sie alle in die Kamera und reden dann mit uns, den Zuschauern. Und also ich muss eine Lanze brechen im Sinne von, ich kann mir schon vorstellen, dass zu der Zeit und vor allem als riesengroßer Fan, ich glaube selbst die Fans haben ja gecheckt, das ist ja, ich finde der Film ist völlig legitim, man geht halt dahin und das ist ja eine Party einfach, du hast da irgendwie Bock, du bist Fan, da das kommt im
so
Kino in der lauten
Musik-Video
Anlage,
halt.
Kommt die Mucke ja auch, ja. Und ich fand auch die alles, was irgendwie Musikperformance war auch in dem Film, war auch immer gut gemacht, die haben ihre Choreo gemacht und so, die Mucke ist auch geil irgendwie,
Songs.
Ich finde die echt nicht schlecht, die ist echt gut gemacht so. Ja. Und ich glaube, ich will auf diese, ich laber hier gerade viel zu viel rum, also, aber auf diese letzte Szene, wo die dann in die Kamera gucken, ich kann mir schon vorstellen, in einem großen Kino, das ist schon einfach ein Effekt, wie so ein Disney World Effekt, ja, ist also einfach ein Effekt, den man so nicht kannte und auf einmal ist die sind ja riesengroß, dann ist einfach so ein 10 Meter breites Gesicht von Jerry Halliwell, guck dich an und dann findest du es einfach geil.
Jetzt machst du
ihn
jetzt wieder nervös.
Ja, aber dann feierst du das halt und ich meinte eher im Sinne von, dass der Zynismus in mir ist halt stark und dass ich halt quasi die ganze Idee dieser Ebene einfach albern fand, da haben sie sich halt nicht verdient, aber ich kann schon verstehen, dass eigentlich auch wieder egal ist bei dem Film.
Ich weiß noch, wie ich damals Gremlins 2 im Kino gesehen habe und da gibt es so eine Szene, da sind die Gremlins ja in so einem Sender und flippen die ganze Zeit aus und dann plötzlich geht die Filmkopie kaputt, also richtig, man kennt das ja, wenn ein Film so schmilzt.
Ja.
Und dann ist im Kino der Film geschmolzen und ich habe gedacht, oh Gott, ey, jetzt geht das schon wieder los, Kölner Sportkinos
so
irgendwie. Und auch das ganze Bild ist halt weiß und plötzlich tauchen auf dem Weiß die Schatten der Gremlins auf.
Oh.
So,
Scheiße.
Und dann ist so die Idee, dass die Gremlins den Film gerade zerstört haben und der dann wieder weitergeht irgendwie.
Aber das ist gut, oder nicht?
Das war mega cool, das kam so cool rüber und so überraschend und dann kam der 3-4 Jahre später auf Video raus und habe ich zum Kumpel gesagt, komm, wir gucken mal, Gremlins 2, der ist cool und so, habe ich im Kino gesehen und dann wusste ich ja, wann die Szene kommt, ich so, pass auf, jetzt kommt gleich so eine coole Szene, das war so cool im Kino und dann haben die tatsächlich fürs Video-Release daraus dann so einen Videofehler gemacht, also wo dann plötzlich so aus, als würde die Videokassette streiken und kaputt gehen.
Dingssalat.
Genau, so Bandsalat.
Bandsalat, ja.
Das fand ich mega cool, haben die es echt so angeglichen
das
auf
gut,
das Medium irgendwie so. Das
ist daran, eine schöne kleine Info.
Daran
das
habe ich
ja
mich
gewusst.
So ein bisschen erinnert gefühlt.
Also wenn ich das heute irgendwie mal so im Streamingdienst suchen würde oder sowas, was machen sie dann? Da steht da so eine
Fehlermeldung von
Netflix
oder so. Müssen eigentlich das Bild einfrieren und
nee,
so.
Nee, es kommt dann, are you still watching?
Genau, wir haben es hier gerade im Raum für die Zuhörer alle mit dem Finger gemacht.
Ja.
Wir haben dieses Rädchen nachgemacht.
Ja,
das Laderad.
Dieses Laderad, ja.
So, würdet ihr diesen Film euren Freunden empfehlen?
Ja. Ja, ich ja. Aber auch also mit 2-3 Sätzen dazu.
Ja, klar. Nicht jetzt als, nicht im gleichen wie Hobbs and Shaw.
Ja.
Guckt doch nochmal Spice Girls.
Nee, es wäre eher so, ich würde versuchen, das aber in 2 Sätzen zu formulieren. Also jetzt nicht so lang und ausgiebig wie wir. Und ich würde jetzt nicht jede Szene und sagen, achte mal da drauf, das ist dann witzig und so. Sondern ihm klar oder ihr klar die Prämisse geben.
Sollte man aber wissen, wenn man sich einen Spice Girls Film anguckt.
Ja, eigentlich schon, aber vielleicht nochmal so betonen, hey, aber glaub mir, wenn du unter diesem, ich würde mir vielleicht 2-3 Argumente einfallen lassen, wenn du unter diesen Gesichtspunkten das guckst, achte mal darauf, dann hast du Bock drauf und dann gebe ich das auch gerne und dann freue ich mich auch aufs Feedback, so wie es ihm oder ihr gefallen hat.
Herm, hast du mit deiner Frau
geguckt? Nee, ich habe alleine geguckt, die wollte lieber First Dates of Vox schauen. War ich auch ein bisschen enttäuscht, klar, aber ich würde sagen, es ist ein guter Film, den man sich abends reinzieht, ordentlich Cola dazu trinken und dann auf eine 90er Party geht. Also da habe ich zumindest tierisch Spaß drauf gehabt.
Stimmt,
allein schon,
das ist ein guter
allein
Film
schon, weil
von
die,
Hintergrund
weil die,
zum Vorglühen.
Ich hätte gerne die Astronautenjacke, die Mel B. ab und zu mal anhatte. Die sah so unglaublich cool aus.
die sah super aus.
Ey, übrigens, die Mode
und ich habe immer gedacht, entweder frieren die oder sie schwitzt. Ja. Irgendwer hier in dem Szenario hat gerade die Arschkarte gezogen.
Und Mode ist ja um es kurz abzuhaken, aber ich meine, es ist ja eigentlich selbstredend, weil heutzutage ist ja genau das, was die anhaben,
also
das, was ja gerade geil ankommt in Berlin-Mitte und so. Und das meine ich gar nicht abwertend oder ironisch. Ich finde, es sieht teilweise ganz, ganz cool aus, diese Buffalos da, wo man sich ja früher mal drüber lustig gemacht hat. Aber irgendwie hat das was. Und dann,
deswegen habe ich die auch damals getragen.
Hast du wirklich? Ja. Diese Männer-Buffalos?
Ich habe zu Viva-Zeiten so Buffalos getragen. So super hoch.
Aber Männer-Buffalos, da bin ich vielleicht altmodisch, aber das finde ich nicht cool.
Sind es Männer-Buffalos, sind es dann einfach diese sandfarbenen Schuhe, ne?
Nee, Buffalos sind ja immer Buffalos.
Also immer mit dieser dicken Sohle, oder was?
Genau, diese dicke Sohle.
Ah, ich meine Timberlands, ja,
so. Genau, die dicke Sohle war ja immer so ein Trend damals, aber die Buffalo muss schon, diese ekelhafte, komische Sohle.
Das waren halt einfach so bunte Sportschuhe, die halt so super hohe Schaumstoffsohlen hatten.
So was hattest du? Ich dachte, das gäbe es nur für Mädchen.
Nee, das gab's auch. Das hatte ich zu Viva-Zeiten, als die noch keiner getragen hat.
Klar,
da hatte ich die auch bei Viva an, da war das was sehr Besonderes.
Welche Epoche war das?
Das war noch, als ich blond war, als ich noch gar nicht gefärbt hatte.
Kein Lila, nichts Grün.
Du warst doch nie klein.
Nö, aber im Studio siehst du das ja nicht, wenn ich alleine stehe, ist das ja völlig egal. Die sahen halt einfach cool aus. Und ich weiß noch, dass ich durfte auch immer alle Klamotten mit nach Hause nehmen und so. Und irgendwann war dann halt so dieses Plateau-Ding vorbei. Also da wussten wir, da haben das wirklich Kreti und Pleti getragen. Da war klar, dass man damit nicht mehr irgendwie rumlaufen kann. Ja. Und dann, ich fand aber den Turnschuh an sich irgendwie cool, diesen Buffalo. Und dann weiß ich, dass ich zu Hause bei mir saß und mit so einem Brotmesser versucht habe, diese Sohle abzuschneiden. Nicht so richtig gut funktioniert. Aber so viel
auch
zu mir.
Mit einem Brotmesser.
Ja. Übrigens ist in dem Film ist mir aufgefallen, dass alle Buffalos tragen, also außer Posh, die trägt natürlich immer Stilettos und Sporty Spice, die trägt immer normale Turnschuhe, was aber bedeutet, dass Sporty Spice die größte ist, weil alle nämlich, wenn sie Plateauschuhe haben, so groß sind wie Sporty Spice.
Ja, Baby Spice ist super klein. Na. Die hat ja auch dann
die
mega hohen
von denen.
Ja. Naja. Ja, aber ich habe mir auch gerade vorgestellt, weil das ja gerade so ein Trend ist, Buffalos. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur in Berlin oder Hamburg ist, wahrscheinlich überall ist es so, dass jetzt die jungen Leute sich ja, die jungen Girls dann sich irgendwie so Städte. Buffalos und diese Helly Hansen Jacken auch, diese dicken und so. Ja. Und ich muss mir gerade überlegen, dass bei Buffalo in der Zentrale, wo schon so Staub auf dem Telefon ist und sich einfach keiner mehr meldet, auf einmal so der Blick von ihm so, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, das läuft irgendwie wieder. Ja, wirf die Maschine nochmal an, wir haben es überlebt. Und dann so, und während einer so hintergrund gerade so die letzten Kohlen ins Feuer legt, so ganz kalt alles und so, die haben sich schon damit abgefunden.
Die
meiste so
Seite fängt plötzlich an zu blinken.
Genau. Essen seit 2 Wochen nur noch so Bouillon und sowas und so. Hermut, wir haben's. Wir sind wieder da.
Ganz,
ich hab's
ganz
dir immer gesagt.
Was essen Sie seit 2 Wochen nur noch?
So Bouillon.
Bouillon.
Das ist also dein arme Leute. Ja. Das ist einfach so eine Bouillon-Brühe.
So ein Brühwürfel. Ist es nicht eine Bouillon?
Also in unserem französischen Podcast ist es eine Bouillon.
Aber ist Stange hat so, weißt du, wieso?
Ey, die haben immerhin Buffalo erfunden.
Mit so einem Monokel-Essen und Bouillon.
Die sind arm auf ihrem Level sozusagen.
Klar.
Ja, also für reiche Leute sind die arm. So, also unterreichend, ihr wisst, was ich meine.
Also ich würde den Film auch empfehlen. Ich würde den heute sogar noch als feministisches Pop-Manifest empfehlen.
Ich würde zum Beispiel deiner Tochter sagen, guck dir mal, bevor ihr abends feiern geht. Na. Dafür ist der lustig.
Mir fällt übrigens gerade ein, wir haben jetzt doch nicht groß drüber gesprochen, aber ich finde, wir sollten alle fürs Protokoll festhalten, dass es sehr rassistische Züge hat, wie sie halt mit Mel B
umgehen. Das ist tatsächlich eine Downside. Das
muss
ist
man auch sagen, dem begegnen wir auch hier immer wieder, wenn wir so 80er, 90er Jahre Filme gucken. Das ist
eine andere Zeit, aber
es
ist keine
so
Ausrede.
Mit Vorurteilen,
ne?
Sehr locker umgegangen.
Genau.
Gerade auch so Police Academy und so.
Genau. Also es ist halt oft auch das, nicht Argument, aber das hört man oft so, es war halt eine andere Zeit und sowas, auch von Leuten, die das gar nicht als Entschuldigung meinen. Und ja, es war eine andere Zeit, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dann sowas zu gucken, weil wir nun mal jetzt gerade in wiederum eine ganz andere Zeit leben, wo als jedes kleinste politisch halbwegs Inkorrekte sozusagen von irgendjemand seziert wird.
Ja.
Und was ja auch teilweise ein bisschen nervig ist, aber das ist wirklich also straight out Rassismus gewesen, was da siehst. Die Schwarze ist scary, dann spielt sie diese afrikanische Mutter. Ja. Dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht, also ständig so Anspielungen und sie hat auch diesen Assi-Rolle bekommen und so. Also naja, also das hat ein Geschmäckle, wie man im Schwabeland sagt.
Liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diesen Film zu gucken und uns drüber zu reden. Und ich freue mich auch so, Herm, ich hoffe, du bist ein bisschen nach, ich habe den Namen verdrängt.
Fort Fairlane.
Fort Fairlane.
Ach, das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm.
Haben wir dich ein bisschen. Oh. Das war wirklich schlimm.
Könnt ihr mir kurz sagen, was also.
Fort Fairlane, der Rock'n'Roll Detective, ist der dümmste und sexistischste, aber auf eine unlustige Art. Also, Sexismus ist nie lustig, aber es gab ja auch in den 80ern, 90ern wahnsinnig viel Sexismus in Comedy.
Kenn ich die Schauspieler?
So.
Kennt man irgendwie
Andrew
so
Dice Clay ist ein ganz bekannter Stand-up.
Aber auch ein ganz schrecklicher. Also, es ist ein so schrecklicher Film gewesen, das ist auch der einzige bis jetzt, wo ich nach einem Viertel des Films den Stift weggeschmissen habe und gesagt, ich mache hier keine Notizen. Das ist der schrecklichste Film der Welt. Ja. Ich habe mich tausendmal, wir haben uns tausendmal bei Herm entschuldigt. und ich hoffe, wir konnten heute wieder ein bisschen aufholen.
Ja. Also, erstens, ja, ich habe jetzt auch vorher noch gelesen, dass nächstes Jahr ein neues Spice Girls Film ins Kino kommen soll. Oder dass sie ein Arbeiten.
Und dann treffen wir uns hier wir gehen alle ins Kino und treffen uns
aber,
hier in der Runde.
Aber leider nur so ein animierter Superheldenfilm, wo die ja nur die Rollen sprechen. Aber was mich immer noch wundert, warum haben die Spice Girls dieses Jahr ihre Tour nur in UK gemacht? Die würden doch auch in Deutschland locker Hallen und Stadien ausverkaufen. Das hat mich.
Vielleicht wollen sie einfach nicht mehr so weit reisen, haben halt alle Kinder und so.
Also mit dem Bus wahrscheinlich schwierig, ne? Dauert ja ewig.
Ja. Das ist
haben
das
die auch
ja, wie kommen wir denn mit dem Bus von der Insel runter? Keine Ahnung. Wir müssen hier bleiben.
Keine Aber die hatten ja wirklich diesen Bus damals, ne? Als irgendwie, oder
den kann man jetzt als über Airbnb mieten.
Ja.
Du hast es geschickt,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Das machen wir mal.
Ganz
das machen wir
noch,
auf keinen Fall.
Weil mein Gehirn sensibel ist. Nicolas Cage, was war der
hast
Film nochmal?
Ne?
Den wir gemacht haben?
Achso, was haben wir
Nicolas
mit Don
Cage, was haben wir nochmal gemacht? Nur weil mein Hirn sensibel ist.
Welchen Film wir geguckt haben?
Mit, hier bei WeMove
mit Nicolas Cage, mit dem Boxfilm, wo er so ganz weird, sleazy, mit so hohem Kragen immer
oben. Ja, wo das immer die ganze Spiel Zeit,
Zeit.
Spiel auf Zeit.
Spiel auf Zeit, ja. Ich fand den geil, also da hatte ich Glück gehabt.
Ja, du hast aber wir haben ja dann auch immer genauso Pech. Also wir hatten ja bei Fort Fairlane genauso Pech.
Naja. Aber bei Spice World, der Film, hatten wir sehr großes Glück. Und ich frage mich, ob der deutsche Verleih gedacht hat, so, müssen schon der Film dazu schreiben, sonst denken die Leute, hier treten die Spice Girls im Kino auf oder so. Keine Ahnung, was da die Idee des Verleihs war.
Ich glaube, die dachten, es gibt auf jeden Fall mal einen Podcast.
Im Englischen ist der Subtitle You Said You Want a Revolution als Anspielung auf die Beatles auf Hard Day's Night.
Oi. Nicht schlecht.
So, Leute.
In diesem Sinne,
In diesem Sinne.
Vielen Dank, lieber Donny, dass du zu uns gekommen bist.
Sehr gerne. Ich hatte wie ich ja so gerne sage, einen Heidenspaß. Wenn ich das ironisch meine. Nein, ich hatte, hat man ja auch gemerkt, hoffe ich oder glaube ich, super viel Spaß. Ich habe mich sehr über die anderen gefreut und habe den Film auch genossen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herm, dass du dich dazugeschaltet hast.
Sick.
Was ist jetzt passiert?
Ist deine neue Catchphrase jetzt?
Na, deine ist, ich hatte einen Heidenspaß. Also, ja, wir sind ja hier alle mit der Catchphrase.
Woher kommt das nochmal?
Sick. If you wanna be my lover. Und Maria, schön, dass ich wieder hier mit dir das machen durfte. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns jetzt schreiben wollt und irgendwelche Bemerkungen habt, wenn ihr findet, wir haben den Film völlig falsch verstanden, wenn ihr sagt, das ist eine Sozialstudie, wir haben einfach die zentrale Message nicht kapiert, oder wenn ihr sagt, ja, alles ist richtig, oder wenn ihr sonst irgendwelche Meinungen habt, dann könnt ihr uns die zukommen lassen. Auf Twitter erreicht ihr uns unter @wimaffwarweg.
Weil WeMove schon weg war.
Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an die nun charmant vorgetragene folgende E-Mail-Adresse.
wimaff@poolartists.de.
Genau, da erreicht ihr uns Kritik, Lob, was auch immer. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes, das bin ich vertraglich verpflichtet, hier alle 4 Male zu sagen.
Und wir haben auch leider so eine Funktion auf iTunes eingerichtet, dass man uns nur 5 Sterne geben kann. Ja. Aber das kriegt ihr schon hin.
Ja, und folgt mir auf Instagram, @DanielSalvin.
Genau. Herm, hast du vielleicht noch eine Webseite oder irgendwas?
Nee, ich bin generell nicht im Internet erreichbar.
Alles klar, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Spice up your life. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
WeMove?
Wiedersehen macht Freude.